Bits und so.
Das Thema hat es wunderschön gehabt. Außerdem dabei vom iPhone-Blog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
Herbst Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schling-Wölfle.
Guten Abend.
Endlich wieder vollzählig. Guten Abend miteinander. Es ist ja interessant, was da zwischen Apple und OpenAI passiert. Wenn du mich jetzt gefragt hättest vor einer Weile, was passt Apple nicht in den Kram, wo die Leute hinlaufen, hätte ich gesagt zum Meta, weil so viele AI-Leute zum Meta abgehauen sind. Es stellt sich raus, da haben sie jetzt noch nichts dagegen gesagt. Die Vermutung ist, dass es alles nur das B-Team war, das sowieso nichts auf die Reihe bekommen hat und die sind bei Meta gut aufgehoben. Aber sie haben jetzt geklagt gegen OpenAI. Und im Speziellen ein, zwei Mitarbeiter, die von Apple zu OpenAI rübergegangen sind und angeblich die ganzen Hardware-Geheimnisse teilweise mitgenommen haben, teilweise geheime Informationen aus weiteren Kandidaten, die sich dann bei OpenAI beworben haben sollen, extrahiert haben sollen, um damit dann zu Suppliern zu gehen und zu sagen, hey, diese tolle geheime Metallbearbeitungsweise, die Apple bei euch beauftragt hat, die hätten wir jetzt auch gerne für Johnnys neues silbernes Würfelchen, was man sich umhängen kann. Das ist ja schon interessant, was da jetzt los ist. Und also es geht zum einen gegen OpenAI, die Firma, aber auch im Speziellen gegen diese Mitarbeiter, die sie dort an OpenAI abgegeben haben. Das ist auch nicht irgendein Hans Wurscht, sondern es ist einer, der war 25 Jahre bei Apple. Der hat angefangen von iPod über iPhone über Watch Hardware Design und der war also sehr tief drin, der hat auch sehr viel Geld aus seinen Aktienoptionen, selbst wenn er, ich habe mal durchgerechnet, so grob, wie viel Geld müsste der haben, selbst wenn er es ungünstig investiert hat. Also es sind Dutzende Millionen sicher, wenn nicht Hunderte, was der auf dem Konto hat.
Vermutlich, also wäre seltsam, wenn nicht.
Ja. Also was ist da los, Leo?
Das ist eine gute Frage. Wir haben ja schon gesehen, dass diese Partnerschaft von Apple und OpenAI, die war ja vom Start weg skurril. Also es gab ja dieses grandiose Foto von Sam Altman und Eddie Q, die wie aus so einem Mafia-Film aussah. Der Pate irgendwie sich so runterbeugt und irgendwas entgegennimmt von irgendeinem Lakaien, der dann auf jeden Fall umgebracht wird, kurze Zeit später. das heißt, das war ja von Beginn an verquer. Und man hat ja bis jetzt nicht so recht gewusst, wo die beiden eigentlich hinwollen. Und dann war in dem Moment, als natürlich Johnny Ive aufgetaucht ist in seinem famosen San Francisco, ich marschiere durch San Francisco Video und treffe meinen neuen Freund Sam.
Besten Freund Sam.
Den allerbesten Freund der Welt, mit dem mich eine tiefe, die jahrzehntelange Partnerschaft und Freundschaft verbindet. Als das Video da war, dann natürlich, da war es eigentlich vorbei. Und da war ja auch schon klar im Hintergrund, dass dann nicht einfach nur Johnny Ive rumwerkelt, sondern dass halt ein extrem hochkarätiges Team von Ex-Apple-Leuten da auch einfach am Start sind. Also das nicht einfach nur so ein bisschen Johnny macht mal ein bisschen Design irgendwie, weil er Lust hat auf ein anderes Projekt, sondern dass du da einen ganzen Berg von Leuten aus verschiedenen Schlüsselpositionen, aus Apples Design-Team, aus Hardware-Teams und so weiter, dort versammelt hatten. Und das war eigentlich ja schon relativ klar, dass das Apple so richtig, richtig gegen den Strich geht. Offensichtlich. Ich meine, Johnny Ive ist wahrscheinlich so fein raus, da können sie ja irgendwie nichts groß machen. Der war ja lang da, der ist auch schon lang weg. Und ist es halt schon die AF, der kann sowieso machen, was er will.
Ja, aber sie haben auch in der Klageschrift steht auch so drin, so es geht hier gegen diesen einen Mitarbeiter und andere, die Leute, die früher mal bei Apple in der Führungsetage gesessen sind.
Also aber der Name AF, der fällt ja nicht in der Klage. Und ich weiß auch nicht, ob der da nochmal plötzlich eine Rolle spielt im weiteren Verlauf. Das ist ja jetzt natürlich sehr interessant. Also ich meine, Klage ist natürlich immer auch Schlammschlacht und wenn das Ganze irgendwie bis zu diesem ganzen Discover-Prozess kommt, wo dann alles ausgegraben wird, mal sehen, wie das überhaupt weiter verläuft oder ob wir da auch irgendeine skurrile Einigung sehen, die dann plötzlich nebenbei halt abgehandelt wird. Also das kann ja jetzt in alle Richtungen gehen.
Ich meine, das hat sich halt, also das ist halt eine lange Zeitspanne, die muss man mal bedenken. So, Ive ist weggegangen und hat dann ja irgendwo, ist ja noch 3 Jahre weiter bezahlt worden von Apple. nicht wahr? Also da hat er irgendwie so als Consulting, obwohl irgendwie klar war ja, Ive macht eigentlich nichts mehr für Apple, aber das hat ja, das haben sie eigentlich ganz gut so für ihren Aktienkurs, für ihren eigenen Aktienkurs ganz gut über die Bühne geschaukelt. Also, ja, ne, unser Top-Designer ist weg, aber hey, der macht noch was für uns und so weiter. Und alle so, oh, cool, cool, cool. Und Aktienkurs, und, ja, super, super, super. Und dann ist das, diese Abwerbewelle ist ja über Jahre vollzogen worden. Und dann in den späteren Jahren hat man dann so gemerkt, okay, jetzt kommen diese Leute plötzlich, die auch ehemals bei Apple oder bei Apple waren, aber aus anderen Positionen kamen, also nicht nur Design, sondern wirklich so Hardware-Zeug und so, wirklich wie wieder jetzt zitierte Tang beispielsweise, der nicht Design, der macht der Industrie Hardware Geschichten und so weiter. Und deswegen, das hat sich erst so entwickelt. Und ich glaube, der Übersprung war dann wirklich der, als nicht nur Designjobs von irgendwie Ferrari und Co. angenommen hat oder vom britischen Prinzen. Oder was hat er, das Logo hat er gemacht, König, ne, für König, das britische Königshaus, ja.
Sehr gutes Logo.
Ja, sehr gutes Logo. Ja. Als sie denn die Hardware-Ambitionen irgendwo klar waren und dann natürlich irgendwie die OpenAI I.O.-Geschichte stattfand, da ist bei Apple, glaube ich, so ein bisschen so Licht darauf gefallen. Und ich meine, letztendlich ist die Klage auch eine nachvollziehbare, wenn da was dran ist. Wenn da was dran ist, ist die Anschuldigungen sind schon sehr, sehr groß. Und wenn du nur die Hälfte davon als wahr nimmst, dann ist das schon einiges, was da. Und OpenAI hat es ja letztendlich kommentiert, aber nicht kommentiert, so nach dem Motto. So, ja, wir haben kein Interesse an anderen Firmen. Ja, klar. Ja,
also was da noch in der Klage quasi drin steht, ist schon sehr schmackhaft, weil der gute Mitarbeiter, der soll also zum einen einen Apple-Laptop, einen alten Dienst-Laptop mitgenommen haben, der aus Versehen noch auf das alte Cloud Drive, auf das Box.net von Apple zugreifen konnte. Und dann schreibt er an seine Kollegin, ey, lol, ich komme immer noch rein in den alten Server und so ein Zeug.
Diese Kommunikation, die da immer rausgegraben wird, da denkst du ja auch, was ist denn mit den Leuten los? Ich meine, das ist echt wild. Das, ja, keine Ahnung.
IT-Professionals also, sind das.
Ja. Und ist schon, also ja, also die Sachen, die da in der Klage, was da so durchgereicht wird an boulevardesken Details, ist ziemlich interessant und seltsam auch.
Oder wie er halt angeblich Tipps gegeben hat an Leute, die sich jetzt bei OpenAI beworben haben, aber noch bei Apple drin sitzen, dass die mal nicht sagen sollen, dass sie bald zu OpenAI gehen, damit ihnen nicht vorzeitig der Zugriff auf irgendwas abgedreht wird. Dann irgendwelche Codenamen und so, die irgendwie abgefragt werden, die sind auch so ein bisschen wurscht, wie jetzt die Codenamen sind. Und insgesamt frage ich mich halt bei solchen Sachen, du kannst ja Erfahrungen nicht aus Leuten rauslöschen. Also wenn du 25 Jahre bei Apple an Hardware gearbeitet hast, dann weißt du ja, wie das bei Apple läuft. Das kannst du auch nicht vergessen. Das geht nicht. Klar. Ja, deswegen hast du ja, so funktioniert halt Erfahrung. Ja. Jetzt für aktuelle Sachen, die jetzt noch nicht veröffentlicht sind, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Der war 2 Jahre, zwischendurch war er weg, von 24 bis 26 war er irgendwo anders und jetzt ist er eben bei OpenAI und oder 24, 25, egal. Auf jeden Fall war er kurz weg. Das heißt, Leute, die jetzt gerade bei ihm anfangen würden, die hätten jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr internes Wissen von Apple, was sie da weiter verbreiten könnten an OpenAI. Aber das ist ja, das ist auch jetzt nicht, das ändert an einem potenziellen OpenAI-Gerät nichts. Ja, und wenn du jetzt das Metallfinish von der Apple-Fabrik irgendwie dir erschleichen könntest oder sowas, was hast du denn davon? Also ich meine, ich verstehe nicht, wenn es stimmen sollte, was ist die Motivation von dem Typ, das zu machen? Weil der weiß doch, wie Apple drauf ist, dass die ein bisschen auf Secrecy Wert legen, oder nicht?
Ja, aber du gehst ja nicht davon aus, dass das irgendwie also rauskommt. Und wenn das rauskommt, dann wird es eventuell in so einer Einigung einen Anschluss an der Klage irgendwie und der Mehrwert ist trotzdem gegeben. Also du übernimmst ja Leute mit dem Wissen, hast du recht. Also das ist einfach gegeben, das kommt mit, ja. Das ist ja Teil des Kaufpreises, den du da für die Person zahlst. Aber es ist halt was ganz anderes, als wenn du dann retrospektiv oder halt Mitarbeiter nochmal fragst, was wird denn so aktuell irgendwie, an was wird gearbeitet und das Wissen aus aktueller Firma abziehst auf deine. Das ist halt eine ganz andere Liga. Das ist halt eine sehr feine Linie, aber auch eine sehr eindeutige Linie. Also das ist, man kann halt so einen Firmenwechsel irgendwie ganz normal gestalten oder halt unehrlich. Muss man, und deswegen, also da, ich meine, Apple hat sicher alles, was sie also sie haben sehr viel dagegen, dass Johnny Ive neue Hardware mit OpenAI macht und so weiter. Aber wenn das alles clean ist und sauber, dann kannst du da nicht gegen klagen. Da kannst du aufstampfen mit dem Fuß und kannst böse sein und so weiter, aber da kannst du nichts gegen machen. Aber wenn du halt solche vermeintlichen, wir nehmen einfach mal irgendwie, so weißt du, die Hälfte stimmt wahrscheinlich irgendwo, als gegeben hin, dann ist es irgendwas, wo du dich gegen wehren musst. Das kannst du ja nicht so einfach laufen lassen. Und deswegen ist das also sehr nachvollziehbar, finde ich.
So, Basti, Business Casper. Also bis neulich noch. Aber
bis neulich noch. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Insights, Business Casper Insights, die ihr jetzt abgreifen könnt. Also es ist, also ich meine, es ist natürlich verständlich, wie Alex gerade schon sagt, es ist natürlich aber auch super albern auf so einem Niveau, weil spielt ja fast keine Rolle, von wo nach wo du irgendwie Leute abziehst. Du nimmst ja deren implizites Wissen mit. Das ist einfach so. Ne? Wenn du jetzt bei irgendeiner Bude gewesen bist, die besonders dafür bekannt sind, dass sie perfekten, geilen, cleanen Code schreiben, dann wirbst du vielleicht Leute ab, damit sie dir helfen, dass deine Codebasis nicht ausschaut wie Schwein. Das ist natürlich jetzt bei Leuten, die dafür zuständig sind, Metall zu fräsen oder fräsen zu lassen und wissen, wie das ist. Natürlich kaufst du dir irgendwie deren Wissen mit ein und
ja, aber das ist doch nicht der Grund der Klage, oder? Der Grund der Klage, also weil, wie gesagt, dafür gibt es ja diese Non-Disclosures, dass du sagst irgendwie so, du gehst jetzt zwar weg, aber wir geben dir sehr viel Geld, dass du ein Jahr nicht arbeitest. Solche Späße gibt es ja. Aber und dagegen kannst du auch echt, also Wissen kriegst du da einfach nicht. Aber wenn du halt alte Datenbestände oder auf aktuelle Datenbestände zugreifst, wenn du Mitarbeiter, die da arbeiten, explizit oder anwirbst, so, sag mal, aber wenn du hier in dieses Bewerbungsgespräch kommst, dann nimmst du mal bitte die Prototypen mit oder die Bauteile, die du gerade so machst, ist ja eine ganz andere Geschichte. Und,
definitiv, also, aber da können ja auch wieder zwei dazu. Ne? Also das sollte auf jeden Fall, einfach ein No-Go sein, weil das willst du ja auch in die andere Richtung nicht. Also klar kannst du jetzt natürlich sagen, was Hardware angeht, kann OpenAI das alles wurscht sein, weil die werden in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nichts geschissen kriegen, dass, was du sagst, oh, das würden wir gerne kopieren. Also da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich behaupte, das wird nicht ernsthaft relevant werden. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich, ist es natürlich ein Match made in heaven. Wenn du dann so eine Scumbag-Bude hast, die sagt, bring mal die Prototypen mit, und dann irgendjemanden hast, der sagt, ach, Rückgrat habe ich übrigens irgendwo anders gelassen, bringe ich natürlich mit, dann soll das wahrscheinlich so sein. Aber dann kann man sich natürlich auch hinsetzen und so einer Klage lauschen. Und dann ist die Klage legitim und irgendein Scumbag hat seinen Scumbag-Arbeitgeber gefunden. Also alle glücklich, Apple kann klagen, die anderen können Scumbag-Sachen machen, ist doch super.
Ja, das Ding ist, diese Klage wird halt ehrlich gesagt nicht viel bringen. Ne? Also die wird halt vielleicht zukünftig Leute abschrecken, irgendwie Prototypen bei Bewerbungsgesprächen reinzuschleppen, dass es nicht so eine Kulturgeschichte wird. Ach so, ja, wir können unser ganzes Wissen teilen. Aber letztendlich rückblicken wird die natürlich nichts bringen. Das Wissen ist weitergegeben und ich glaube schon, also Basti hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube schon, gerade I.O. mit Johnny Ive will Hardware machen nochmal. Er hat nochmal irgendwie, und Johnny Ive hatte keine 5 Jahre Zeit mehr. Der muss das jetzt bald mal machen und hat viele Gedanken im Kopf.
Die eine Sache ist ja, dass sie Hardware machen, das will ich Ihnen nicht absprechen, aber dass sie Hardware machen, die als Produkt so geil sein wird, weil dazu gehört ja nicht nur zu sagen, wir können einen geilen Block Aluminium fräsen, dass Johnny sich da was ausdenken kann, was dann irgendeine Aluminiumfräsbude geil hinfräst, das steht völlig außer Frage, aber dass da am Schluss ein Produkt rausfällt, das so mindblowing ist, dass alle Leute sagen, das wollen wir alle haben, und alle anderen sagen, das wollen wir gerne kopieren, bitte fang du bei uns an zu arbeiten und bring die Prototypen mit, dass das andersrum passiert, das glaube ich nicht. Challenge mich gerne auf Polymarket. Grüße gehen raus. Aber
ich möchte nicht ablenken vom Thema, aber ich meine, wenn so eine Bude nicht mal Software ausrollen kann, ja, dann würde ich mir auch die Gedanken machen.
Siehste?
Naja, das ist ja das Ding. Also es ist nicht völlig wurscht, wie das OpenAI-Device aussieht. Es hat schon einen kleinen Teil von der, wie wird das aufgenommen, hat ein bisschen damit zu tun, wie das aussieht und ob das schön verarbeitet ist und so weiter. Aber das eigentliche Ding ist doch die AI da drin. Und da haben sie ja doch ein, zwei Sachen richtig gemacht. Ja, und Apple halt nicht. Und was lohnt sich das? Oder anders, der Kollege, der das hier alles veranstaltet haben soll, hat er das gemacht, um sich bei OpenAI hochzuarbeiten und zu sagen, hier, seht her, wir haben jetzt dieses tolle neue Metallbearbeitungsverfahren bei diesem Supplier irgendwie bekommen, weil wir behauptet haben, Apple fände das okay, dass wir das bei euch auch bestellen können. Ich meine, was ist das denn? Dem sag ich doch als erstes, okay, raus. Was?
Ja, es ist eine sehr skurrile Geschichte in vielerlei Hinsicht. Also ich weiß auch nicht so recht, was sich Apple von der Klage verspricht. Ich meine, bei Apple ist ja manchmal auch einfach so, dass da Stolz ins Spiel kommt und Klar. Dann sagen sie, okay, das passt uns jetzt nicht, dann müssen wir jetzt irgendwas machen. Und ob das dann strategisch clever ist oder besonders zielführend, ist dann alles nochmal eine andere Frage. Und wenn sie am Schluss merken, dass sie da nicht weiterkommen, dann werden sie da vielleicht auch noch die Reißleine ziehen müssen, früher oder später. Es ist der Zeitpunkt ist natürlich interessant, dass sie das genau jetzt machen und damit natürlich auch, also ich meine, OpenAI ist schon auch ziemlich am Rotieren und in so einem sehr seltsamen Prozess im Moment. Also da, Leute verschwinden da, da ist ja sehr viel im Unbruch. Dann kommen irgendwelche Super-Apps, die Codex ist jetzt ChatGPT, nee, es ist Codex, nee, es ist ChatGPT. So, oh, okay. Naja, also da passieren sehr viele seltsame Sachen im Moment.
Ja, die ganze Branche ist natürlich, Alex, ja?
Nee, es gab diesen einen Mitarbeiter, der auch Industriespionage betrieben hat, indem er da von Apple an irgendeine chinesische Firma, glaube ich, irgendwie, der wollte aus dem Land schnell fliehen. Mhm. Dann haben sie am Flughafen noch abgegriffen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war doch der dann mit Apples Zusammenarbeit diese Entschuldigung verfasst hat. Ich bin beschämt.
Ja.
Ich bin ganz schlimme Sachen, die ich hier gemacht habe. Also du hast schon recht, Stolz kommt da sicher ins Spiel. Aber was bleibt dir übrig? Als Firma musst du wahrscheinlich da einfach ein Zeichen setzen. Und selbst wenn du den Gewinn aus dem du verklagst da jemanden und das Geld ist es, das kann es einfach nicht aufwiegen, aber trotzdem ist es das Instrument, was dir bleibt, irgendwie dann zu spielen. Mehr kannst du nicht machen und scheinbar hat das ja eine Überhand genommen, diese Abwerbeprozesse mit dem, nicht nur die Abwerbeprozesse, sondern halt diese, du bringst mal Informationen mit, so. Mal gucken, ob wir dich einstellen, aber bring mal erstmal Informationen mit, so, und dann sehen wir mal, wie wertvoll du bist irgendwie. Und das ist natürlich eine Praxis, die wirft ein schlechtes Licht auf OpenAI, muss man sagen. Und vielleicht nur speziell diesen Mitarbeiter, aber wenn das da geduldet wurde, weil, wie Timo ja gesagt hat, also irgendwo musst du natürlich, da hat derjenige auch einen Boss und ich weiß nicht, wie eingebunden Sam Altman dann irgendwie letztendlich ist, aber irgendwer muss es natürlich intern befürworten, dass solche Prozedere irgendwie zustande kommen, weil letztendlich muss es ja irgendwie, kommt es irgendwie raus oder sicherlich Teil der Kultur dann.
Wir haben auch gehört, dass von dem Apple Auto Projekt, dass sich da die Mitarbeiter, die dann da nicht mehr gebraucht worden sind, sich so verteilt haben auf Tesla und auf Rivian zum Beispiel. Mhm. Die haben jetzt beide noch kein CarPlay zum Beispiel, hat nicht geholfen. Aber da kommt ja auch implizit so ein bisschen Knowledge über das Apple Car Projekt dann da rüber gefahren. Die wissen ja, woran sie bei Apple gearbeitet haben. Und wenn das nur jetzt irgendwie theoretische Self-Driving-Experimente waren, dann haben sie halt damit jetzt die Erfahrung, die sie halt aus dem Apple-Projekt mitgenommen haben, dass halt Randsteine echt gefährlich für Felgen sind.
Ja, aber das ist halt eingepreist. Also du stellst halt jemanden ein, der sagt, ich habe 5 Jahre an einem geheimen Apple-Auto-Projekt gearbeitet und willst mich einstellen. Und dann, ja klar, man kann das relativ sauber machen.
Und dann fragst du, erzähl mir mal alles über das Apple-Auto und sagst du, darf ich nicht. Aber dann fragst du ihn, wie sind das mit Randsteinen? Und dann sagt er, ja, schlecht für die Felgen.
nee, also das Wissen, das kommt dann schon mit. Ich glaube, das ist auch auf beiden Seiten irgendwie klar. Aber ist halt was anderes, als wenn du irgendwelche Datenbanken mitschleppst und Kontakte weitergibst, die du bei der einen Firma geknüpft hast und die dann auf die neue übermisst. Das ist natürlich eine praktische Geschichte, die dann auch sicherlich passiert und viel passiert. Auch aus eigener Vergangenheit kann ich da Sachen von berichten. Aber letztendlich, man kann es halt sauber trennen oder man kann es halt so machen, wie in dieser Klage jetzt hier beschrieben. Also das ist, glaube ich, so die unsauberste Variante, wenn das so halbwegs stimmt, wenn das, was da drin steht und behauptet wird.
In München fahren saumäßig viele Autos mit lustigen Aufbauten auf dem Dach rum. Das sind teilweise diese Qualcomm-Geräte, die so ein UFO auf dem Dachträger haben. Das ist so ein hübsches Gehäuse und viele sind halt nicht hübsche Gehäuse, die aufgebaut werden. Und neulich habe ich diesen hier gesehen, das ist ein Nvidia DeepMap. Der war so asymmetrisch aufgebaut. Der hatte irgendwie noch so einen Sensor, der nach hinten rechts rausguckt. Das war ein bisschen strange alles. Aber da ist sehr viel hier unterwegs. Zumindest habe ich den Eindruck, dass da sehr viel an Testfahrzeugen rumfährt und natürlich der ganze BMW-Quatsch.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon ein paar gesehen. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Mhm. Das ist ja ein bisschen wild.
Ja. Und die anderen Sachen, was es gab ja auch gerade vom German die Ansage, so dass viel von den Grundlagen für die AI in den Apple Silicon Chips käme aus dem Autoprojekt raus, weil offensichtlich, wenn du selbst fahren willst, dann brauchst du Machine Vision, um zu sehen, wo du halt nicht dagegen fahren möchtest und so. Ja, schon, das macht dann Sinn, wenn man sich anschaut, wofür sie in diesen Apple Silicon Chips halt die Fläche ausgeben. Weil die Neural Engine, die ist für vieles im normalen Mac- und iPhone-Betrieb nicht so wichtig. Du trainierst eigentlich auf dem Ding sehr wenig, außer deine eigenen, also jetzt Gesichtererkennung oder sowas, dass du da ja, für deine Familie und so. Fotos und so. Aber das ist nicht so wichtig, um dafür so viel Siliziumfläche rauszuhauen. Vielleicht ist das für das Auto, das Training von den Autodaten irgendwie gewesen, wer weiß es schon. Weiß ich nicht, aber
es klang in dem Artikel sehr eindeutig und ich würde auch in Zweifel ziehen, dass das so eindeutig war. Also ich meine, es ist halt eine Firma und da geht das halt Hand in Hand und klar, die das Auto gebaut haben, brauchten halt Chips, die entsprechende Voraussetzungen oder Anforderungen hatten und die Apple Computer haben halt auch, also ich meine, über die Animoji und so kann man halt lachen, aber das war halt auch Echtzeit und spannende Dinge damals zu iPhone 10 Zeiten, die da passiert sind mit der Frontkamera. Ist vielleicht nicht rückblickend, das ist vielleicht ein bisschen lustig, die Animoji oder das Face-ID-Entsperren da zu vergleichen, aber das stand halt aus einem Strom. Und ich glaube, keine von den verschiedenen Abteilungen hat sich beschwert, dass wir jetzt da irgendwie so maschinelles Lernen dann irgendwie nach vorne bringen.
Ja, also auch die anderen Projekte bei Apple, was ist das Geheimnis von Apple? Ne? Also das ist die fantastische chinesische Supply Chain, die dahinter ist, dass sie das sehr gut unter Kontrolle haben, dass sie innerhalb von ein paar Wochen so ein iPhone millionenfach auf der Welt irgendwie ausliefern können. Das ist ihr Softwarezeug, was sie mal mehr, mal weniger unter Kontrolle haben, aber wo sie halt über die Plattformen diese ganzen Devices miteinander verbinden können und die User dort ihren Login bescheren können. Und wo setzt da jetzt halt, gegen das ist ja das OpenAI-Device auch keine Konkurrenz noch. Könnte aber. Könnte es wirklich?
Nee, ja, jein. Ja, nein, vielleicht.
Vielen Dank für diese Auskunft.
Völlig unmöglich zu beantworten. Aber ich glaube schon, dass es bei Apple sehr ernst genommen wird. Vor allem, weil natürlich Ive da rumhüpft. Also ich meine, das ist einfach eine Bedrohung, so oder so. Auch wenn da einfach nur ein schönes Steinmikrofon am Schluss rausfällt, was ein bisschen albern ist, wird das, glaube ich, als Bedrohung empfunden. Und ich glaube auch nicht zu Unrecht als Bedrohung empfunden. Weil das ist halt die einzige Bude, die in der Form modellmäßig so vorne mit am Stochern ist und zugleich diese sehr klaren Hardware-Ambitionen hat. Ich meine, kannst du sagen, hat Meta auch irgendwo und Microsoft baut auch ab und zu mal Hardware, wenn sie denken, das sei irgendwie sinnvoll. Aber ich glaube, da ist OpenAI und da gerade eben durch die Ive-Geschichte ist da in einer ganz anderen Liga plötzlich aufgetaucht. Und gerade weil es eben keine von den großen alteingesessenen Firmen ist, sondern halt praktisch in Anführungszeichen ein Startup, nimmt Apple das, glaube ich, viel mehr als eine ernsthafte Bedrohung wahr, weil die vielleicht irgendwas sehen können, was bei Apple keiner sehen kann und was wir vielleicht auch noch nicht sehen und irgendwo noch gar nicht wissen, wir wissen ja nicht, wo diese Reise, diese ganze KI-Reise hingeht im Moment. Und wir sehen ja sozusagen, welche seltsamen Windungen die jetzt genommen hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und wo Apple jetzt inzwischen angekommen ist und im Moment sieht es nicht so aus, als würde irgendwas das iPhone da morgen vom Thron stoßen oder das Smartphone per se irgendwie ablösen. Aber das kann dann plötzlich halt auch sehr schnell gehen. Also
ja. Das stimme voll zu, weil die interessante Herausforderer ist der auch Hardware und Software verknüpfen kann, so was Apples Alleinstellungsmerkmal ist, was sie ja mit der, in der EU so ein bisschen verspielen durch verschiedene Verhaltensweisen. Meta ist eine Werbefirma. Google macht auch Hardware, aber Google macht anders sein Geld. Deswegen so ein neuer auf den Markt stoßender Konkurrent, wo du nicht absehen kannst, ob sie es hinbekommen, halt gleichzeitig Hardware und Software aus einer Hand zu liefern, die dann einen signifikanten Mehrwert bei mehreren Kunden und Kundinnen schaffen kann. Das ist halt die spannende Geschichte. Deswegen kann man da durchaus ängstlich sein. Und wie gesagt, es ist nicht nur Ive, sondern da hat er das Ganze, er hat echt ein großes Team mit abgezogen. Und das kann alles letztendlich verpuffen. Aber umso mehr Leute darüber wanderten in diesen, was sind das jetzt, 6 Jahre mittlerweile oder so weiter, da musst du dir schon ernsthaft Gedanken machen, ob die nicht nochmal was stemmen können, so aus der ehemaligen Teamarbeit heraus. Und also daher, Geld ist auch vorhanden. Also das ist durchaus eine Gefahr einfach, die da lauert. Und das wird sicherlich nicht mit dem ersten und dem zweiten Produkt sein, aber die haben einfach die schwimmen gerade auf einer Welle definitiv. Und wenn sie die jetzt irgendwie in Hardware ausweiten können, also diese Software-Ambition, weil im Moment ist OpenAI ja definitiv an das Smartphone gebunden. Es gibt noch so ein paar Desktop-Rechner, aber prinzipiell sind sie an Smartphones gebunden und damit natürlich auch zum 50% an Apples Hardware. Und wenn sie sich davon lösen können durch eine eigene Geschichte, ist das gefährlich.
Der Johnny ist ja bei Apple auch an einem ein oder anderen Flop beteiligt gewesen. Ja, so hier Mac Pro 2013. Sehr, sehr schön.
Ja.
Völliger Flop. Hat den Desktop-Mac für 10 Jahre außer Bahn geworfen. Das aber kann wirklich sehr schön werden, dieses OpenAI-Device. Und ein kompletter Flop werden.
Klar.
Aber er ist wirklich sehr schön, der Mac Pro 2013.
Aber halt ein Flop. Und wenn jetzt das Device von OpenAI sehr, sehr schön ist und da ist halt trotzdem nur dieser Voice-Modus drin, der nichts versteht und Quatsch antwortet, ja okay, dann halt nicht.
Hast du diesen, ich meine, schon wieder nicht überleiten, aber hast du diesen neuen Voice-Modus ausprobiert? Das ist beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen.
Also den habe ich noch nicht probiert, nee.
Aber ja, diese Live-Voice-Geschichte ist halt interessant. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, aber wenn du die AirPods einsteckst und dann ein Telefon in der Tasche hast und dann rennst du durch die Gegend und dann diskutierst du mit dieser AI über Gott und die Welt und mittlerweile hast du diesen Dual-Mode, wo sie halt nicht nur sprechen kann, sondern sprechen und gleichzeitig zuhören kann. Ich hatte dieses so eingestellt, dass es irgendwie so ein bisschen länger über eine Antwort nachdenkt, dann hast du schon diese Pausen, dann hast du irgendwie so, ich denke mal drüber nach, und dann sind die Antworten halt besser, aber es ist halt auch kein natürliches Gespräch mehr. Nichtsdestotrotz, es ist zum jetzigen Zeitpunkt auf der jetzigen, ich meine, es ist bislang nur eine App einfach und es ist keine eigene Hardware und ob sie das aufbrechen können, ist halt die spannende Frage, aber dann ist der Voice-Modus durchaus interessant. Also der ist nicht blöde, also der klingt gut, der klingt sehr beeindruckend gut. Und hat interessante, also ich meine, es ist lustig, wenn du mit AirPods in den Ohren rumläufst und so weiter, denkt halt jeder, du bist an einem Telefongespräch. Ne? Mhm. Also niemand denkt, dass du jetzt mit deiner AI sprichst. Vor allen Dingen hier, wo mich keiner versteht. Aber es ist halt schon ein anderes Computing. Das muss man einfach sagen. Es ist eine andere Form von Computing, durch die halbe Stunde, Stunde durch die Gegend zu laufen und Probleme durchzudenken. Und dann hast du ein Transkript später. Du hast Sachen, wo du sagen kannst, ja, jetzt mach das mal in Codex oder so. Also es ist
Das ist ja der Punkt. Du unterhältst dich ja nicht nur, sondern du kannst halt einfach ernsthaft Sachen machen und das einfach per Sprache. Ich meine, klar, das bricht an vielerlei Stellen im Moment, aber wir steuern da sehr klar hin, dass das zum ersten Mal möglich ist. Weil wir hatten ja diese alberne Diskussion, als HomePods und Alexa rauskamen, so, ja, Voice first und hier Sprache wird das Interface der Zukunft und übernimmt alles. Und du hast halt diese Lautsprecher gesehen, die so nichts auf die Reihe bekommen. Also so, wirklich nichts. Ja, also außer vielleicht mal einen Timer zu stellen und so, okay, das ist großer Quatsch. Aber, ich meine, das haben wir eben gesehen jetzt. Ich meine, wie lange ist das her? 10 Jahre plus minus? Ja. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo man sich vorstellen kann, dass das ist ja ein uraltes Konzept. Wir sprechen alle mit, ja, hallo Computer, ja, Maus reinsprechen. Also diese Idee, mit dem Computer zu sprechen und dann macht der Computer Sachen, die ist ja auch eine relativ sympathische Idee und natürlich auch eine extrem massenkompatible Idee. Und wir sehen ja auch, wie Apple jetzt dran rumstochert. Ne? Kurzbefehle, die du dir halt einfach erstellen kannst. Kannst ja auch per Sprache sagen, was du möchtest. Musst du ja nicht eintippen. Und all diese Sachen, ich glaube schon, dass die ziemlich spannend, also wenn das alles noch ein bisschen besser funktioniert, das ist halt das Faszinierende. Also ich meine, für uns ist es halt, wir wollen ja mit den Computern interagieren. Aber ich glaube, ein sehr großer Prozentsatz von Leuten will absolut nicht mit den Computern interagieren, will aber trotzdem natürlich viel von dem Kram auch machen unter Umständen. Oder will halt zumindest wissen, was im Kalender steht und planen wir meine Meetings, planen wir meinen Urlaub, die alten üblichen Szenarien, die da halt drumherum gestrickt sind. Aber an denen, von denen zumindest ein Teil wahrscheinlich relativ alltagskompatibel halt auch ist.
Also wenn du dir vorstellst, typisches Vibe-Coding ist halt noch viel zu viel manuelle Arbeit.
Ja, ja.
Es ist viel zu viel manuelle Arbeit. Also das ist, du musst das irgendwo vielleicht noch deployen, du musst da drüber schauen und so weiter. Das ist ja ein bisschen absehbar, dass du halt in Zukunft einfach nur die Spracheingaben machst und kommst zu einem Rechner zurück und dann läuft irgendwo die ab oder so. Das ist, in Auszügen ist das alles schon zu erkennen, aber es ist halt ernsthaft eine andere Form von Computerarbeit und da kann man Angst vor haben in Apples Position, weil du halt dein Alleinstellungsmerkmal ist, dass du Software und Hardware aus einer Hand lieferst und du die Plattform bist. Du bist der Plattformbetreiber und dazu soll kein anderer kommen, bitte, der auch Plattform sein möchte. Wenn sich die Plattform ändert, dann hast du ein Problem.
Schau mal, was bei dem Prozess rauskommt. Wie gesagt, wenn da jetzt die Dokumente und interne E-Mails von Apple und OpenAI irgendwann rausfallen, dann wird es noch sehr lustig und interessant. Mhm. Was das jetzt auf das OpenAI-Device für eine Auswirkung hat, ich glaube am Schluss keine. So. Weil sie können jetzt nicht irgendwie Johnny verbieten, ein Device zu bauen. So.
Nein.
Das geht ja nicht.
Ja, das geht nicht, aber es könnte schon sein, dass das OpenAI natürlich ein bisschen aus dem Takt bringt oder zumindest verzögert und Zeit kostet.
Noch
und,
mehr als.
Ja, also mehr, als sie sich selbst aus dem Takt vielleicht bringen. Also insofern, keine Ahnung, vielleicht bringt es auch eher gar nicht aus dem Takt, sondern im Gegenteil befeuert da eher, dass die mit Hochgeschwindigkeit daran fokussiert weiterarbeiten. Also, das kann ja auch den gegenteiligen Effekt haben. Also da sind, glaube ich, auch viele Varianten möglich und denkbar und offen und dann wir hatten ja vor ein paar Wochen, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, diese sehr alberne Unter-der-Hand-Geschichte, dass OpenAI erwägt, Apple zu verklagen, weil die ChatGPT-Integration so lausig ist in Siri. Was stimmt, wenn die wirklich sehr lausig ist. Ob man darauf eine Klage aufbauen kann, ist dann eine andere Frage, weil das natürlich auch sehr absurd ist. Aber gut, da werden wir jetzt sehen. Wir werden jetzt sehen, was das Geschacher ist, was da jetzt losgeht. Also ob OpenAI vielleicht auch einfach mit einer Gegenklage reagiert. Das sind ja auch so Sachen, die gern mal gemacht werden.
Wahrscheinlich war diese Nummer vor ein paar Wochen mit OpenAI möchte Apple verklagen, vielleicht so das Gegentesten, ob Apple das möchte, wirklich machen möchte oder ob es sich lohnt, da vorher ein bisschen zu schachern, weil die wussten ja wahrscheinlich schon, dass sowas kommt. Aber gut, schauen wir mal. Das andere ist also tatsächlich bei OpenAI ist jetzt diese Woche GPT-5.6 rausgefallen und sie haben an ihren Apps rumgetan und das ist alles gar nicht so super. Haha, super App.
Er ist ernsthaft raus.
Also, erstmal die Modelle vielleicht. Die Modelle sind jetzt, dieses 5.6 ist jetzt aufgeteilt in drei Geschmacksrichtungen: Terra, Luna und Sol, Erde, Mond und Sonne. Und je weiter oben, desto besser ist es dann. Und teurer ist es dann.
Verstehen das? Das versteht doch keiner.
Versteht niemand. Das ist völliger Schmarrn, das so aufzuteilen. Und du musst dir halt, wenn du jetzt das von Hand machst oder deine API oder deinen Codex oder dein was auch immer da dagegen schmeißen möchtest, musst du halt jedes Mal überlegen, welches von den drei Modellen nehme ich. Oder 5.5 oder 5.4. Ist ja auch noch da. Ja, kannst immer noch verwenden. Dann musst du dir überlegen, wie viel Reasoning Level möchtest du haben. Ja. Light, Medium, High, Extra, High, Ultra, Krasomat. Ja, also hast du, glaube ich, 18 Varianten, wie du deinen Prompt losschicken kannst.
Token Maxing.
Ja, eben nicht so mehr. Das ist schon vorbei. Token Maxing ist vorbei.
Ja, aber die Frage ist doch, ist es für die Leute, die damit was anfangen können, ne, nehme ich jetzt mal dich, Timo, geht das klar? Du kannst dir vorher überlegen, wie viel Reasoning du haben willst und ob du Erde, Mond, Sonne, Mond, Sterne haben willst, alles völlig unklar. Aber dir ist es halt klar. Und der Else, die regelmäßig fragt, wie man jetzt den Blumenkohl am besten kocht, den ChatGPT, der ist auch alles wurscht. Die schreibt einfach da rein. Und der Dieter, der wissen will, welches Pilz er als nächstes kaufen soll, der schreibt das auch immer. Dem ist auch egal, wie viel Reasoning gemacht wird, weil wenn da am Schluss Radeberger drin steht, ist auch alles geil. Und dann ist es halt auch wurscht.
Und mal wenig Reasoning wahrscheinlich passiert.
Es gibt so lustige Kurven, die man sich anschauen kann in den Blogposts jeweils, wo auf der X-Achse Kosten aufgetragen sind und in der Y-Achse die Qualität der Antwort. Dann siehst du so die Kurven, die sich da so anschmiegen, und siehst du irgendwo rechts außen ist irgendwie die Anthropik, wo du euch einfach dusselig zahlst, was immer sehr gut ist.
Ja.
Und sie sagen jetzt also, dass der Sol auf der höchsten Ebene spielt so in einem ähnlichen Level mit, und der kommt auch mit so extra Guardrails gegen Cyber-Attacken und Blödsinn, aber der Witz ist natürlich, wenn du Cyberattacken machst, ist es ja das Gleiche wie gegen Cyberattacken verteidigen. Wenn du deinen eigenen Code anschaust, musst du ja sehen, wie würde da ein Angreifer dagegen treten. Und das ist dann, ich denke, im Endeffekt, wenn du das Modell überreden kannst und du ihn bequatschen kannst, dann kommst du an diesen Guardrails auch wie immer vorbei. Ist aber auch wurscht, weil am Schluss ist ja nicht das Ding, dass du den Exploit hast, sondern dass du ihn dann illegalerweise einsetzt. Das ist ja ein Unterschied. So wie immer das gleiche Beispiel, Photoshop und Falschgeld. Photoshop und Falschgeld kannst du schon machen, du darfst es halt nur nicht ausgeben. Das ist das Problem am Schluss. Wenn du versuchst, Falschgeld auszugeben. Vielleicht ist Machen auch schon nicht okay, aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du dir zu Hause irgendein schönes Poster von einem 100-Mark-Schein an die Wand hängst oder ob du damit in DM gehst und dir ein Deo kaufst.
So ein Poster.
Und der Unterschied ist natürlich, dass Geld immer eine gewisse Form einnimmt. Also ich meine, es ist sehr absehbar, wie ein Dollarschein aussieht. Und was für Zahlen da draufstehen können und so weiter. Und das kannst du da bei dem, was bedeutet denn Exploit? Also es kann halt alles sein, kann irgendwie Script-Kiddy-Zeug sein, es kann irgendwas Ernstes sein, kann irgendwie eine Nichtigkeit sein. Also es ist halt nicht so konform wie der Gelddruck Photoshop.
Ja, und auch das Beispiel, was immer kommt mit der Atombombe. Ich glaube, du brauchst dafür erstmal Uran oder sowas. Das gibt's ja auch nicht. Also, weißt du, zurück in die Zukunft. Ich bin sicher, dass man 1985 was für ein Zeug hatte? Plutonium kaufen kann im nächsten Apotheke, aber 1955 noch nicht. Weißt du was? 2026 immer noch nicht.
Nicht sicher. In Amerika geht das wahrscheinlich demnächst wieder.
Aber nicht der Punkt. Also, auf was wollte ich raus? Es ist ein bisschen schwer zu sagen, wo man da jetzt ansetzt. Es gibt Online-Diskussionen, für was man jetzt welches Modell nutzen soll und wie viel man dann eben zahlt oder von seinem Kontingent ausgibt und so weiter. Und sie haben da auch jetzt in den ersten Tagen ordentlich gerudert und haben auch mal zweimal Resets verteilt. Und die Resets, die kann man sich jetzt aufheben, was lustig ist. Man kann sich jetzt, wenn man so ein Abo hat, kann man Resets sammeln. Das heißt, wenn dein Account leer gespielt ist, dann kannst du einen von deinen gebankten Resets triggern und dann ist dein Account wieder auf null zurückgestellt.
Das ist schon aber geil, weil da habe ich schon, das hätte ich mir ein paar Mal bei meinen anderen Subscriptions gewünscht, dass ich sagen kann, okay, jetzt würde ich gern die Komm aus dem Gefängnis Freikarte spielen können.
Ich habe jetzt hier zum Beispiel, der zeigt es mir gerade nicht an, aber ich habe jetzt zwei Resets auf meinem Bankkonto und die kann ich jetzt innerhalb von 12 und 17 Tagen, kann ich die, wenn ich meinen Account leer gespielt hätte, triggern und dann ist wieder freigeschaltet.
Ey, es beweist halt, dass sie kein Product sein können. Also ernsthaft, das ist 18 verschiedene Stufen, alles völlig verwirrend. Diese Resets kommen halt, wenn sie kommen und so weiter. Also da ernsthaft. Es gab mal diese Diskussion, als sie auf so ein Modell gewechselt sind, was alleine entscheidet, wo du wahrscheinlich mit deiner Anfrage hin möchtest. Riesen Gegenwind und so weiter. Und dann wurde 4-0 zurückgespielt, weil Leute sich an, weißt du, gewöhnt hatten und waren vertraut und IE-Partner und so weiter. Nichtsdestotrotz, also dieses, das kann man stark vereinfachen und diese Begriffe tun dem echt nicht gut, weil, Basti, ich sehe komplett deinen Punkt, ja, wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du das sicherlich auch. Nichtsdestotrotz ist schlechtes Design einfach schlechtes Design.
Absolut. Also der Punkt ist aber halt, haben sie die Leute, die das können überhaupt noch, oder macht bei denen Produktdesign auch halt, also ChatGPT?
Also das ist so eine ganz gute Frage, weil ich mache noch ein, zwei Sachen zu den Modellen und dann können wir über die Super-App sprechen, die gar nicht super ist. Weil in der Super-App sieht man auch die Organisationsstruktur offensichtlich, meint der Gruber. Ich glaube, da hat er auch recht. Aber die Modelle, ich habe jetzt mit 5.6 ein bisschen rumprobiert und ich habe dem so ein paar Aufgaben gegeben, wo sich der 5.5 und die vorigen Modelle immer die Zähne ausgebissen haben. Und das eine Projekt, was ich ausprobiert habe, das ist nur eine Idee in meinem Kopf und ein Elektronikprojekt. So mit Audiokabeln und so ein Zeug und irgendwas. Und da hatte ich schon ein sehr langes, großes Design-Dokument mit 5.5 Pro zusammengestellt, wie man das verdrahten müsste und wo man die PCBs herbekommt und welche Relays man da verwendet und so weiter und so fort. Habe ich dem das gegeben und gesagt, hier guck mal, da sind auch sicher noch Fehlerchen versteckt. Was muss man denn da noch beachten? Und da hat er tatsächlich die Fehler von 5.5 gefunden, was der sich da zusammengereimt hat, weil es zum Beispiel keine siebenpoligen Mono-Audio-Kabel gibt und sowas. Also es ist so, der hat da ganz, ganz clever nachgedacht, hat die alte Schaltung verstanden und hat festgestellt, was es für Probleme geben würde und wie man die verbessern müsste. Der hat da, weiß nicht, 20 Minuten hingerechnet, diese Word-Dokumente gelesen, die er sich selber vor ein paar Monaten geschrieben hat. Und das hat zum Beispiel schon mal besser ausgesehen. Dann habe ich probiert, ihm unser Shownotes-Tool, den Ronco, vorzuwerfen. Der hat so einen hartnäckigen Sync-Bug, dass manchmal ein leeres Dokument ein volles Dokument überschreibt. Da habe ich ihn gefragt, so, wie kann das denn sein? Und das hat er auch gefunden. Das hat jetzt, glaube ich, eine Stunde gedauert und hat in der einen Stunde 80% von meinem 5-Stunden-Fenster weggefressen. Also es war relativ viel Futsch davon. Ich habe jetzt diesen $20-Account gerade. Und das ist, also man ist da schon sehr schnell sein Limit los. Ich glaube, wenn man jetzt ernsthaft viel mitmachen will, ist man wieder muss man den $100-Account kaufen. Das, ich glaube, damit kommst du jetzt mit 5.6 durch. Und sie haben leider den 5.3-Codex gestrichen. Der ist nicht mehr verfügbar. Der war nämlich recht clever und recht günstig. Aber man darf denen auch nicht alles glauben, was sie so den ganzen Tag sagen. Aber sie sagen so, das Ziel ist, an dem sie arbeiten, dass die Kosten für die Inferenz nicht mehr das Hauptproblem sind. Ja, wenn die Token erst, was passiert mit dem Entwicklungszeug, mit dem Codex-Zeug und mit den anderen ChatGPT-Anwendungsfällen, wenn die Tokenkosten gegen Null gehen. Wenn sie also ihre Modelle und ihre Hardware so optimiert bekommen, dass das nicht mehr so teuer ist, nicht mehr so viel Strom frisst, nicht mehr so viel Hardware-Investment braucht, was passiert dann? Dann kannst du nämlich größere, schlauere Modelle für weniger Geld laufen lassen. Ja. Und wir sehen auch, dass die anderen, die halt jetzt möglicherweise bei Anthropic oder bei OpenAI gestohlen haben, die chinesischen Modelle, dass die halt nur ein paar Monate hinter den anderen her sind. Ja, wenn du jetzt, und die gibt es halt eben teilweise auch in Open Source, in Open Weights Modellen, dass du da auch selber was auf deiner eigenen Hardware machen könntest, wenn du sie bezahlen könntest.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Und was habe ich ihm eben noch gegeben? Also es scheint schon relativ relativ gut zu funktionieren, das 5.6. Wie das jetzt mit dem ganzen Tooling aussieht und diesen Apps und so, das ist eine völlig andere Geschichte. Weil sie hatten schon lange gesagt, sie machen die Super-App. Und die Super-App sollte irgendwie alle ihre Apps, also Codex und ChatGPT, irgendwie zusammenschmeißen. Und da sie haben jetzt noch eine neue Variante damit reingewickelt, nämlich Work. Also gibt es jetzt Work und Codex. Und sie haben vergessen, dass ihr Ding ChatGPT heißt. Sie haben den Chat vergessen. Und sie
wir sprechen über den Desktop.
Ne? Desktop,
wir
Desktop, über den Mac, Desktop, genau, ja. Genau, ja. Mac-Version. Und sie haben diese, auf dem Mobile haben sie ja die ChatGPT-App, die aber auch als Remote auf deinen Mac als Codex-App funktionieren kann.
Ja.
Die alte ChatGPT-App war ein SwiftUI und irgendwie modern und nice und relativ leichtgewichtig. Und die Codex-App war so ein Electron-Monster, nicht so nice, relativ schwergewichtig und ein bisschen zäh auf einem M1 Pro zum Beispiel. Und jetzt haben sie die ChatGPT-Native weggeschmissen und durch die Codex-App ersetzt, aber die Work reingeschmissen und den Chat da drin versteckt und diesen ganzen Rollout komplett versägt. Weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe in der Codex-App auf Update geklickt und sie hat sich einfach gelöscht. Sie ist weg. So.
Okay. Ja. Das ist sauer machen, ja.
Und jetzt haben natürlich Leute geschrien, weil das sehr unübersichtlich ist, nach dem, was ich gesehen habe. Ich habe es selber nicht gesehen, weil bei mir ist es noch geblieben. Also die ChatGPT-App ist geblieben. Ich habe jetzt die Classic-ChatGPT-App.
Ja, ja.
Und es sollte eigentlich einen Weg geben, wie man zu dieser Classic-App rüberkommt. Aber der scheint bei vielen Leuten nicht zu gehen. Sodass jetzt einzelne OpenAI-Mitarbeiter, die zumindest auf Twitter einen blauen Haken haben und behaupten, von OpenAI zu sein, dass die jetzt die geheimen Links rausgeben, wo man die ChatGPT-Classic-App runterladen kann auf https://persistent.oiistatic.com/sidekick.
Nicht runterladen.
Ich fordere immer runterladen.
Auf jeden Fall runterladen.
Very legit. Immer.
Random Domains sind immer vertrauenswürdig.
Das Lustige war, ich habe ChatGPT macOS abgemieden, die ganzen Monate, Jahre hätte ich fast gesagt, und dachte mir, jetzt ist da so ein Aufrummisch, installierst du die mal. Und dann war ich so, in deinem Land nicht verfügbar. So, no ChatGPT-App for you. Wir melden uns, wenn sie es in deinem Land verfügbar ist. Dann habe ich ChatGPT gefragt, sag mal, Finnland, ist da ChatGPT? Natürlich ist die ChatGPT-App in Finnland verfügbar. Und dann habe ich irgendwie so einen Pseudo-Support-Fall aufgemacht, über halt auch ChatGPT auf der ChatGPT-Chat-Seite mit einem ChatGPT-Bot wahrscheinlich. Natürlich nie was irgendwie geworden. Nee, genau, also die endete damit, dass wie man immer bei den Chatbots schreit man am Ende einfach Human, Human, Human. Und dann so, ja, ein Mitarbeiter wird sich bei dir in den nächsten Tagen melden. Und dann ist da nie wieder was von gehört, aber irgendwie plötzlich magische Freischaltung. Also ich konnte sie dann auch benutzen. Und um es nur kurz dann abzuschließen, ich habe die klassische App gehabt, habe auf Aktualisieren gedrückt. Und dann gab es noch eine neue Version, dann hat die installiert. Und ich habe mich gefragt, warum alle sich so aufregen. Sieht doch super aus. Also, so wie früher. Die sieht doch klasse aus, eigentlich. Funktioniert auch genauso wie vorher. Und da musste man auf die, ich habe das Update aus der klassischen App, hat nicht die neue runtergeladen bei mir. Dann bin ich auf die Webseite gegangen, habe das neue Bundle runtergeladen. Und das hat dann den Spaß gemacht, den wir jetzt eben schon beschrieben hatten, oder nicht. Dass es sich gestartet hat, die alte App weggeworfen hat und mich dann gefragt hat, welches Logo hättest du denn gerne für deine App? und dann war alles kaputt. Und dann konnte ich halt aus dem Papierkorb die alte Classic-App wieder zurückwerfen in den Application-Folder. Hat gesagt, willst du ersetzen oder willst du beide behalten? Und ich habe jetzt also zwei ChatGPTs-App und eine ist die Classic und eine ist die neue und ich kann mir aussuchen, welche ich benutze.
Es ist erstaunlich, wie sie das so versägt haben. Ne? Weil auch der Steinberger hat neulich irgendwie so eine, oder irgendjemand aus seinem Team hat so eine OpenClaw-App für Android und iOS rausgetan. Ja. Kompletter Slopmüll.
Das ist Quatsch, ja.
Wenn du Unlimited Tokens hast, dann müsste es doch ein bisschen besser gehen. Weil man kann mit dem Zeug sehr angenehme Apps irgendwie schrauben. Aber jetzt haben sie halt bei dieser diese Teilung in ihre Abteilungen, in Codex und in ChatGPT for Work und ChatGPT for Free für alle, ist halt jetzt relativ kompliziert alles. Und da kriegen sie scheinbar auch nicht irgendwie einen Deckel drauf, wie man das jetzt als eine App shippen soll. Die Diskussion unter Mac-Fans, die SwiftUI und Electron, das interessiert dort niemanden, würde ich behaupten.
Ja, also ich meine, es ist halt unter Umständen schade, weil die normale ChatGPT-App war ja nicht so verkehrt auf jeden Fall. Und Codex ist da natürlich ein bisschen problematischer, aber Codex kann natürlich massiv mehr. Und jetzt ist halt Codex irgendwie ChatGPT und ChatGPT ist ChatGPT Classic und so weiter. Bei mir ist es gar nicht so furchtbar schief gegangen, aber es war natürlich komplett konfus, also Codex in ChatGPT Work umzubenennen, ist irgendwie, und dann dich noch zu fragen, ob du das alte Icon zurückhaben möchtest und dann irgendwie doch das neue Icon einzusetzen, selbst wenn du das alte gewählt hast. Das ergab alles, gab halt hinten und vorne keinen Sinn. Und bei mir ist auch ChatGPT Classic einfach da geblieben. Also die gab es einfach. Ich habe einfach zwei Apps. Ich habe halt ChatGPT, was ChatGPT Classic heißt, und ich habe Codex, was ChatGPT heißt, und sich erst das Codex-Icon gegeben hat, nachdem ich gesagt habe, ich will das Codex-Icon und dann ChatGPT-Icon genommen hat, weil whatever, ja. Also das war schon ein Hit. Und ich meine, dass sie das jetzt irgendwie mit Work benannt haben, ist halt irgendwie einfach Käse. Am Schluss war das einfach Codex wie vorher und dann haben sie zusätzlich halt noch dieses komische Chat-Interface reingequetscht, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Aber das ist ja der eigentliche Fehler, das ist mir egal, wie die sich benennen und was für Icons sie haben und so, kann einem relativ egal sein. Nein, ist es nicht, aber es ist Grand Scream, weißt du, großen Bild, Big Picture. Ist es egal. Dass das Chat-Interface so abgestuft wurde und so verbannt wurde letztendlich. Wenn du die ChatGPT, wie ich zum Beispiel, hauptsächlich dafür benutzt hat, irgendwelche Sachen zu fragen und so weiter, ist es einfach keine App mehr für dich, dass die Webseite einfach so viel besser. Also weil dieses Fenster im Fenster, das ist, also
aber
du findest auch nichts mehr.
In der Classic ChatGPT-App, die ist doch wie vorher. Also ich meine,
wenn du die neue benutzen willst.
Also die neue gibt nur aus dem Kontext von Codex Sinn. Die neue ist ja einfach Codex und Codex gab es kein Chat-Interface in der Form. Da gab es auch irgendwo New Chat oder so, aber das war sowieso immer neben Dingsel. Also ich meine, die Unterscheidung ist ja sowieso Quatsch hier. Woran willst du arbeiten oder hier willst du rumchatten? Das ist sowieso ein verdammtes Sprachmodell. Will ich jetzt arbeiten?
Ja, aber das sind ja drei Sachen. Es gibt den Chat, so wie sie angefangen haben. Es gibt den Codex für Development und es gibt Work für, wenn du mit Excel und Word interagieren möchtest.
So wie ich zum Beispiel.
Genau. Und das zu unterscheiden ist halt ein bisschen Quatsch. Es kommt aber auch aus unterschiedlichen Quotatöpfen. Wenn du jetzt das Abo bezahlst, sind so verschiedene Quotatöpfe, wo das reingeleitet wird und wofür du zahlst und wo du ein hohes Limit hast und ein niedriges Limit hast. Mhm. Und wo du halt tatsächlich auch für, was war das, 5-3 Spark oder so, hast du noch einen extra Topf für ganz billige Arbeit zum Beispiel. Das ist alles sehr kompliziert und das ich verstehe, woher das so kommt bei denen, weil dahinter stecken die Server mit den Grafikkarten und irgendwelche Überlegungen, wie man die Leute an sich bindet und wie man die Leute, die in den Firmen sitzen, dazu bringt, Geld für die Tokens, also viel zu viel Geld für die Tokens auszugeben. Ja. Aber das ist halt kein Produkt, hat Alex recht.
Vor allen Dingen, ich meine, persönliche Probleme werden hier gleich vorangestellt, aber guck mal, ich benutze jetzt die alte App, weil die alte App, nehmen wir ohne die Unterscheidung einfach die Seitenansicht hat, wo ich suchen kann, wo ich auf alte Chats zurückblicken kann, wo ich nachvollziehen kann, was meine Fragen waren etc. Aber die hat jetzt zum Beispiel, ich bin mal auf der aktuellen Version, die hat jetzt dieses ChatGPT Auto oben eingeblendet. Da kann ich unterscheiden dann, ich hätte gerne Instant Antworten oder Thinking oder die Legacy Modelle. Klicke ich die an, passiert nichts. Es ist einfach ChatGPT Auto. Du hast ChatGPT Auto. Nichts weiter. Du kannst nichts auswählen. Und es ist auch, also ich habe es ausprobiert, es ist weder Instant noch Thinking, ist definitiv Auto. Also, und das heißt, die Klassik kann ich eigentlich für mich auch nicht benutzen, weil, wie gesagt, da keine Auswahlmöglichkeit gibt. Vielleicht ist es auch egal bei meinen Fragen. Ja, vielleicht ist es wirklich egal, aber es ist halt Kraut und Rüben. Also das neue Interface mit dem Fenster in dem Fenster ist, finde ich, relativ unbenutzbar für Fragen. Die machen im Sinne von Arbeit und so machen die Sinn, dass das unterteilt wird etc. Und die alte App ist einfach, die sehe ich als kaputt an. Also bei mir heißt die wieder auch ChatGPT Copy, weil die mal im Papierkorb war.
Also ich habe jetzt ein Update gemacht auf diesem Rechner hier von der Classic App und dann ist eine neue Version von der Classic App mit 5.6 hochgekommen. Es ist völliger Fasching. Das macht keinen Sinn.
Ja. Ja, ist gut.
Ich muss vielleicht doch die geheimen Links aufrufen. Dann.
Ja. Persistent Malware.
Ich schicke dir gleich einen Link.
Ja. Aber ich lade ihn nur wenn dein Twitter-Profil den blauen Haken hat, dann lade ich das runter.
Ich glaube, das ist sogar echt das Profil. Aber ja, naja, also sie sagen, Die Leute da irgendwie, der eine Kollege vom Codex, der da sehr aktiv ist und jetzt der auch. So, wir haben das beim, understandably, haben wir das beim ersten Mal nicht richtig erwischt, die Zusammenlegung dieser Apps. Ja, no shit, dude, ehrlich. Aber sie wollen das jetzt relativ flott irgendwie wieder gerade biegen. Es ist nur die Frage, wieso haben sie es so geschippt? Das ist so eine ähnliche Frage wie bei Sonos. Wieso habt ihr die kaputte App geschippt für einen Kopfhörer, den kein Schwein interessiert, aber eure Millionen von Lautsprecher-Usern macht ihr halt wütend damit. Das ist bei Sonos so weit, dass sie restrukturieren, weil die Bude einfach brennt.
Ich meine, wenn du ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust, um irgendwo einen Grund zu finden, warum das alles so passiert ist. Also ich meine, es kann einfach Firmenstruktur sein, dass einfach so verkopft dann irgendwie nur noch in diesem Work-Kontext, im Codex-Kontext gedacht wird. Du kannst natürlich auch sagen, dass diese Chat-Geschichte einfach bewusst auch abgewertet wird. Wenn du dem so ein bisschen Grund geben möchtest, ist OpenAI vielleicht an dem Punkt angelangt, wo sie gesagt haben, so dieses Frage- und Antwortspiel, was so die ganzen Modelle machen, das ist ein mehr oder weniger gelöstes Problem für die normalen Leute. Da ist kein Geld zu holen. Da brauchen wir keinen Wert drauf zu legen, weil das ist für die meisten Leute, die nehmen sich halt irgendwas. Die nehmen sich Google Instant Answer und das ist irgendwie okay. Deswegen lass uns da mal keine Gedanken mehr irgendwie investieren da drin. Also wir konzentrieren uns auf das, was Geld bringt. Und das ist halt, ist halt nicht der 20-Dollar-Kunde, sondern es ist der mit dem API-Zugriff und der in Firmen sitzt und dann irgendwie arbeitet damit. Also das, wenn du einen Grund suchen willst, der so ein bisschen vielleicht auch an den Haaren herbeigezogen bist, weil das sieht alles sehr verstolpert aus, dann ist das vielleicht ein Grund, den man vorbringen kann.
Ich habe neulich Visual Intelligence von der Kamerataste aus in ChatGPT reingesteckt und dann kannst du ja die sagen so, diese Antwort bitte in meine ChatGPT-App rüberschieben. Und dann habe ich ein Foto gemacht von so einem Feld, wollte ich wissen, was für eine Pflanze wächst denn hier. Und dann hat er gesagt, Zuckerrüben. Dann habe ich gesagt, okay, danke, bitte in die ChatGPT-App übertragen. Und hat das so eine Minute überlegt, wie dieser Chat jetzt in die ChatGPT-App rüberkommen kann. Und dann hat er dort nach einer Minute dieses Foto gezeigt und gesagt, Zuckerrüben. Zum Beispiel. Ja. Und auch ich habe den Support-Chat ausprobiert von OpenAI jetzt zum ersten Mal, weil meine ganzen Rechnungen verschwunden sind aus dem Billing-Backend von OpenAI. Und da ist auch dieser Bot dran gegangen und hat gesagt, du hast nur eine Rechnung, aber es müssten halt so 20 sein. Und der konnte nur die eine sehen, habe ich gesagt, Human. Und hat einen Human in einer halben Stunde oder so die Rechnungen alle geschickt. Das hat da soweit jetzt okay funktioniert. Also der konnte da irgendwie sehen, weil ich hatte zwischendurch, hatte ich mal gekündigt und dann ab dem Zeitpunkt hat er alle Rechnungen weggeworfen und mir nicht geschickt. Und jetzt habe ich meine Rechnungen wieder bekommen. Das ist, es hat zumindest funktioniert. Es ist zum Beispiel deutlich besserer Support als neulich bei Cloudflare. Weil Cloudflare hat mir ohne Grund so $18 in Rechnung gestellt. Habe ich geschrieben, so kriege ich die bitte zurück. Dann kam jetzt 2 Monate später eine automatische E-Mail, das Ticket ist geschlossen. Ohne Antwort. Danke.
Ja, gut.
Naja, jetzt diese Modelle, der Kram ist noch interessant, was jetzt Anthropic macht mit dem Fable, weil die wollten jetzt gerade Fable aus dem Cloud Code Abo rausnehmen. Ich hatte letztes Mal gesagt, noch 3 Tage, aber es waren irgendwie noch 7 Tage. Das müsste jetzt heute aus dem Abo verschwinden, aber das ist wahrscheinlich auch für die ein bisschen tricky, weil die natürlich auch jetzt so diese 200 im Großen und Ganzen sind diese $100 oder $200, die man an OpenAI und Anthropic zahlt, die machen da das Kraut nicht fett. Das ist relativ wurscht. Das ist so Mini-Taschengeld. Das ist so, wie wenn dir so ein Zehnerl aus der Tasche fällt. Das ist egal. Aber du bindest halt trotzdem die Leute und ich glaube, die können jetzt den Fable da nicht rausnehmen, weil der natürlich auch relativ clever ist und jetzt im Vergleich zu 5-6 vielleicht, die werden ja auch sehen, wie die Leute monatsweise jetzt zwischen den verschiedenen Abos hin und her gehen und die möchten die natürlich an sich binden. Würde ich mir vorstellen.
Und die wollen die Daten, die die Leute da reinladen, natürlich auch zur Auswertung, zum Training irgendwie.
Das ist auch
die Leute, die Mythos benutzen, weißt du, oder Fable, das sind sicherlich wertvollere Daten, als Bastis Beispiel. Was Bastis Beispiel, der irgendwie nach der was war dein, wie hießen deine Charaktere, deine imaginären Charaktere, die nach Sachen gefragt haben? Tante Traudel und Dieter.
Ach so, Dieter und Else, glaube ich.
Genau. Vielleicht die Fable benutzen, so ernsthaft, vielleicht andere Daten, die da zur Auswertung herangezogen werden können.
Also man weiß natürlich, dass bei diesen ganzen Agents, wenn du da nicht den Business-Account hast und so weiter, dass die dann auf deinen Daten trainieren. Okay, aber auf welchen Daten von dir trainieren sie denn? Auf das, was der Agent im LLM sieht oder auf alles? Da hat mal jemand bei nachgesehen, was die Grok CLI in die Wolke hochschiebt, wenn du das auf dein Repository loslässt. Und es stellt sich heraus, alles.
Ja, surprise.
Nicht nur das, worauf du zugreifst und die Files, die du liest, sondern dein ganzes Git, inklusive History.
Ich meine, wer hätte das bei Grok gedacht? Das ist wirklich überraschend.
Das heißt, die Vermutung, die ich neulich geäußert hatte, dass die Cursor-Übernahme zu einem gewissen Teil und die Ankündigung, dass sie sowas Ähnliches wie GitHub starten möchten, das führt auch dazu, dass sie halt Code abgreifen können, auf dem Code lernen können und dann hoffentlich ihr Modell besser bekommen. Weil im Moment ist das nicht so richtig auf der gleichen Höhe. Und so angepisst, wie der Elon gerade auf den Altmann ist, zeigt sich wahrscheinlich wirklich, also dass sie da halt hinterher sind. Und der Elon betreibt auch gerade wieder er sucht sich jetzt alte Tweets von sich selber raus, wo er sagt, dass Apples Geheimnisse an OpenAI verloren gehen würden. Das war aber damals im Kontext von User-Daten und jetzt ist der Kontext Apples interne Daten, was nichts miteinander zu tun hat. Er schmeißt es aber trotzdem zusammen. Weil, unklar.
Ist gut, das zu ignorieren.
Nee, aber es ist interessant zu sehen, wie er halt auch jede Chance nutzt für so eine Fehlinformation oder den Kontext halt so weit zu biegen, dass es schon einfach nicht mehr stimmt. Und, naja.
Diese Sendung wird später gesponsert von Ketaminen. Ketaminen. Sehr gut. Haben wenn man da, sonst keine Probleme hat.
Haben wir da Review-Samples bekommen?
Ja, absolut.
Die sind bei mir noch nicht angekommen. Ihr müsst die mal weiterstehen.
Nee, das ist nicht gut. Und, aber wir hatten neulich uns gefragt, was denn der ehemalige Chef vom GitHub jetzt macht. Und das hat er jetzt bei Sponsor via Developers auf der Konferenz angesagt, nämlich sowas Ähnliches wie GitHub starten, aber optimized für Agents. Das heißt, die machen ein System, wo du deine Repositories in die Wolke legen kannst, aber wo deine ganzen Interaktionen, die dazu geführt haben, mit deinem Agent dort mitgespeichert werden. Das heißt, dein Repository hat zu jedem Commit oder zu jeder Interaktion auch den Prompt und den Chain of Thought von dem Agent mit drin stehen. Dann kannst du vielleicht hinterher besser verstehen, was da passiert ist und wer den Slop gemacht hat.
Okay, ja. Wäre sicherlich lustig.
Also kann man sich mal anmelden, auf so eine Warteliste setzen. Da ist entire.io, glaube ich.
Ah, okay.
Da kann man sich mal anmelden. Noch nicht sicher, ob das was ist, aber insgesamt ist halt, wenn GitHub so ein bisschen wackelig ist und Microsoft nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen sollen. Und ich denke, dass da jetzt weitere GitHub-Konkurrenz so an der Seite mit hochkommen wird. Das vom Cursor und das von jetzt von Entire und das GitHub selber und vielleicht noch ein paar andere und die super Open-Source-Gemeinde und die Leute, die dann selbst hosten und so weiter und so fort. Ich glaube, da passiert jetzt was. Ich glaube, vielleicht ist das so der Anfang vom Ende von GitHub. Also jetzt nicht wirklich, das läuft schon noch, ist auch noch wichtig und so, aber ich glaube, ihre Alleinstellung haben sie jetzt so ein bisschen vergambelt. Hm. Mal sehen. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Incogni. Stellt euch vor, ein Fremder kennt eure Adresse, eure private E-Mail, vielleicht sogar Details zu eurer Familie. Genau mit solchen Daten starten Scams und Identitätsdiebstahl von Kontoübernahmen bis zu SIM-Swaps. Und die beste Abwehr ist, dafür zu sorgen, dass man euch online gar nicht erst findet. Und genau da hilft Incogni. Der Service spürt eure persönlichen Datensätze bei Hunderten von Datenhändlern auf und lässt sie löschen. Und nicht einmalig, sondern wiederholt, weil diese Einträge immer wieder auftauchen können. Ihr bekommt regelmäßige Status-Updates über die Fortschritte. Neu und richtig stark gegen Doxing und Co. sind Custom Removals. Wenn ihr eure Daten auf irgendeiner Website findet, wo sie nicht hingehören, schickt einfach den Link an Incogni und ein Privacy-Experte von denen übernimmt und kümmert sich um die Löschung eurer persönlichen Daten. Ihr müsst euch nicht selber mit dem Betreiber rumärgern und habt mehr Zeit für andere Dinge. Und weil Vertrauen zählt, Incogni ist der erste persönliche Datenlöschservice, der in einem unabhängigen Deloitte-Bericht verifiziert wurde. Es wird bestätigt, dass Incogni tatsächlich Daten von hunderten Seiten entfernt, konsequent nachfasst und echte Bestätigungen dokumentiert. Loslegen ist simpel, Minimalsatz an Infos eingeben und einmalig autorisieren. Incogni kontaktiert dann die Seiten in eurem Namen, um eure Daten löschen zu lassen. Mit Incogni habt ihr ein geringes Risiko für Identitätsdiebstahl, Betrug und personalisierte Werbung. Ihr könnt das Ganze risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem könnt ihr jederzeit kündigen. Datenhändler und Kriminelle können euch nichts anhaben, wenn sie euch gar nicht erst finden. Wenn ihr Incogni ausprobieren wollt, mit unserem Code spart ihr 60% auf die Jahrespläne incogni.com/bitsundso. Code bitsundso. Vielen Dank an Incogni für die Unterstützung. So. Dann haben wir den German, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass die M7-Chips 2027 erst soweit sind mit dem Pro Max Ultra und dass die jetzt gerade ihren Tape-Out bekommen. Tape-Out heißt so, weil wenn du in den 70ern einen Chip bestellt hast, dann hast du deine Daten auf ein Tape rausgespielt und hast die zum Chipwerk gebracht. Also Tape-Out.
Okay.
Also du hast die Lochkarten fertig gemacht, bringst sie zum Werk. Das ist der Tape-Out, das ist der Punkt, wo du den großen, teuren Scheck unterschreiben musst, weil das teuer wird. Und das dauert. Jetzt haben wir 26, wenn dann bis 27 die Chips fertig sind, dann sieht man so, in welchem Zeitrahmen sich das bewegt, bis so eine Produktion hochgefahren wird von dem Tape-Out. Und bis der Tape-Out soweit ist, haben sie jetzt halbes, ganzes, 2 Jahre an das Ding schon hingearbeitet, an der M7. Ich glaube, das bestätigt damit meine Vermutung, dass sie den M6 Pro Max Ultra gesehen haben, der reicht nicht, den schmeißen wir raus. Wir fast-tracken den M7 Max Pro Ultra, damit der, weil der dann mit mehr RAM und mit schnellerem RAM und mehr gut angebunden daherkommt. Es ist nur das Problem, wenn du jetzt 2027 Rechner mit sehr viel RAM haben möchtest, dann musst du 2027 sehr viel RAM kaufen. Sagt gerade SK Hynix, der südkoreanische RAM-Hersteller, 2027 wird der Höhepunkt der RAM-Krise. Und bis 2030 wird es dann wieder besser. sagen sie. Na gut, wenn das so kommen sollte, dann muss Alex noch länger mit seinem M2 klarkommen, weil dann kaufst du dir keinen M7 in 2027.
Alles eine Frage des Preises. Ich kaufe mir eh kein Ultra, aber es ist alles eine Frage des Preises natürlich. Ist ein interessanter Rollout. Also ich glaube, das, was man mitnehmen kann, ist, dass dieser M6-Chip tatsächlich nur in der klassischen Basic-Variante, die ja gar nicht so basic ist, nicht wahr? Kann man ganz gut, glaube ich, mitarbeiten, kommen wird. Und dann wird alles auf die 7er kommen, dann in der Pro und in der Max und in der Ultra-Variante 27, 28. Das ist interessant, weil das war ja mit den 5ern auch so. Also dieser M5-Chip, der kam ja letzten Herbst. Und jetzt die Pro-Chips kamen dann jetzt im Frühling erst. Das ist eine interessante Unterteilung, die da vorgenommen wird. Ich bin mit dem M2 noch sehr zufrieden. Er darf halt nur nicht kaputt gehen oder er muss halt halten. Das ist ganz wichtig.
Also ich sehe so die Angebote vorbeifahren. Die ganzen M3, MacBook Pro und so weiter, die kriegst du schon um die 1200 Euro. Also es ist, du kriegst schon noch Rechner für übersichtliches Geld. Es ist halt nur, und das haben wir neulich auch ein bisschen übergangen, das Problem sind natürlich die Speicher-Upgrade-Preise bei Apple. Die sind ja nochmal extra hochgegangen. Es sind nicht nur die Basis-Config, die ein bisschen teurer geworden ist, sondern die Upgrade-Preise, die es nochmal unangenehmer machen, weil sie sich das jetzt halt gefühlt doppelt bezahlen lassen und so. Aber wenn jetzt, ich nehme so grundsätzlich schon an, dass wahrscheinlich die Chip-Krise, die RAM-Krise auch wieder ein Ende nehmen wird. Und dann, wenn du dann die dicken Chips hast, die halt lokal viel wegrechnen können und wenn die Entwicklung der Modelle bis dahin weiter ist, dass du nicht mehr so viel RAM brauchst, weil es gibt ja diverse Tricks, wie du den Verbrauch an RAM von den Modellen verringern kannst, indem du nur Teile des Modells aktivierst. Dieses Mixture of Experts. Dann kannst du vielleicht auch tatsächlich sehr große, leistungsfähige Modelle auf relativ übersichtlicher Hardware laufen lassen. Und wenn Apple dahin jetzt optimiert hat, dann haben sie vielleicht mit diesem M7 Ultra, der auch was Fünfstelliges kosten wird, aber vielleicht wirklich wieder eine interessante Kiste.
Ja, ich meine, es ist halt konsequent ist natürlich voranzutreiben. Sie haben ja jetzt schon gesehen, dass sie da irgendwie halb glücklich, halb zufällig, halb mit weiser Voraussicht da jetzt reingeschlittert sind und natürlich einfach sinnvolle Hardware in sinnvollen Konfigurationen mit sinvollen Software-Kram drumherum gebastelt hatten und bloß die ganzen Möglichkeiten, die du halt hast, was irgendwie Accessibility-Settings und so weiter angehst, um da halt irgendwelche wilden Assistenzsysteme auf dein Gerät zu schmeißen und das halt auch Sachen machen zu lassen, die halbwegs sinnvoll sind und sich da ein bisschen austoben, wenn du willst, auch austoben zu lassen. Und ich frage mich, wann sie diese Entscheidung getroffen haben, aber ich glaube, meine Apple sieht es ja auch. Ich meine, das haben sie wahrscheinlich letztes Jahr auch schon gesehen, dass da die Reise dann doch hingeht und dass sie da vielleicht auch einiges drehen und reißen können. Und dass es natürlich extrem essentiell ist, wenn du einfach die Bude bist, die auch die Hardware dafür stellt, auf der dann natürlich solche Systeme auch unter Umständen lokal laufen können, sei es jetzt für kleine Firmen, sei es für Einzelleute, die extrem interessiert dran sind oder Freiberufler. Also ich meine, es gibt ja echt genug Gründe, um lokal Zeug zu machen. Die Frage ist halt, wie bezahlbar ist das alles im Jahr 2027? Also irgendwie ein Ultra-Chip plus den Speicher, den du brauchst, lässt mich im Moment etwas gruseln vor den Vorstellungen, in welchen Preisdimensionen wir uns da bewegen.
Und immer mit der Option, ne, du hast, wenn weiter diese Abos von OpenAI und Anthropic subventioniert werden und dafür $20 im Monat aufrufst, du aber die Computerpower von, weißt du, sehr, sehr viel mehr bekommst, ist es halt, wird halt viel in die Cloud ausgelagert. Ich mache mir natürlich, weil ich bin, Gedanken, wie das mit den iPhones aussieht, den wirklich mobilen Geräten. Und das wird sicherlich ein bisschen, es wird zwicken. Also gerade wenn du nicht ich glaube, Apple wird da, wir sind noch nicht so weit, dass sie super optimieren können. Also das wird wahrscheinlich Zeit brauchen, weil diese Krise natürlich auch irgendwie keiner vorweggesehen hat. So. Deswegen, ich glaube, Apple wird ein paar fiese Entscheidungen fällen müssen für die Nicht-Pro-Geräte in den nächsten ein, zwei Generationen mindestens. Wo dann irgendwo die Nicht-Pro-Geräte Intelligence-Feature nicht bekommen, die Pro-Geräte dann können. Also die Unterscheidung wird, glaube ich, sehr, sehr viel größer zwischen den ich war letztes Jahr, haben wir ganz klar gesagt, das aktuelle ja. iPhone ohne Pro ist einfach ein toller Deal. Also einfach super. Wofür brauchst du noch das Pro? So, das ist ein bisschen bessere Kamera, Leute sehen ähnlichen Unterschied und so weiter. Ich glaube, das spaltet sich sehr, sehr viel weiter in mindestens nächsten zwei Generationen. Und da werden ein paar fiese Entscheidungen fällen, wo dann irgendwelche On-AI-Funktionen die Pro-Geräte bekommen, aber nicht die normalen Geräte. Und da wird die Schreierei wird sehr groß werden. Also ich sage es vorher hiermit, wo Leute nicht verstehen können, dass dann irgendwo, also ich meine, sicherlich wird einiges komplett nachvollziehbar sein, dass es komisch ist, warum da Cut-Off ist, aber anderes wird sicherlich auch einfach, also ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ich sehe vorweg, dass das zu Unbehagen wahrscheinlich führen wird.
Wir hatten letztes Mal kurz gesprochen über die Temperaturen und iPhones und wie die mit der Hitze klarkommen. Jetzt war Alex nur in so einem moderaten südgriechischen Insel, aber ja. Die Frage war, wie die neue Generation mit der Vapor Chamber, ob das irgendwie, ist das die ganze Zeit ausgegangen oder irgendwie dunkel geworden, oder wie war das bei dir?
Ich lief so zum Frühstück und hatte euch auf den Ohren und ich lief so einen Berg runter so und mein iPhone in einer dicken Hülle, weil ich bin ja kein Unmensch, also ich Sand und so weiter, Sonnencreme und so weiter will ich mit dem iPhone auch nicht antun und lauschte euch und ihr sprach darüber, wie es mir wohl mit dem Vapor Chamber iPhone geht, und es ist schon sehr beeindruckend kühl geblieben. Ich fahre natürlich auch die Beta-Version, ich hatte keinen einzigen Shutdown und es war überhaupt kein Problem, das in der Sonne liegen zu lassen. So, ich möchte das nicht ausschließen, aber ich habe null Probleme damit gehabt. Also klar, der Akku ist ordentlich beeinträchtigt worden, und wenn du den halben Tag am Pool damit arbeitest und auch Sachen, also nicht nur irgendwie Sachen konsumierst, sondern Sachen machst so, dann ist der Akku auch echt, der geht ja schon schnell leer, aber es ist nicht heiß geworden oder dass es nicht benutzbar war und so weiter. Also das ist schon eine coole Technologie, die ich hoffe noch in mehr Geräte kommt. Also das iPad könnte die auch gebrauchen beispielsweise. Das ist relativ was Feines. Ich meine, es ist nichts Apple super Eigenes, auch wenn sie sich einen eigenen Namen überlegt haben, aber ich glaube, das ist was bleiben wird. Also ich kann, aus meiner Erfahrung her ist das ein super Ding. Ich muss zugeben, ich hatte nie große Probleme mit dem 15er, 16er Modell im Heißwerden, aber ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen, was Leute gesagt haben, dass es in manchen Situationen, mit manchen Firmware-Beta-Vorab-Versionen ziemlich haarsträubend wurde. Aber das aktuelle Gerät ist einfach mit der Vapor Chamber super. Also es ist ernsthaft ein gutes Hardware-Feature.
Ja, also bei dir war es halt auch nicht so heiß. Du hattest nur so 27 Grad, nicht 37. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt mein 16er Pro Max so irgendwo um die 33, 34 Außentemperatur einfach unbenutzbar wird. Und wenn da noch Sonne drauf scheint, dann ist halt vorbei und es geht aus und wird dunkel und so weiter. Das mag bei anderen auch sein, und es ist halt, je nachdem, ich meine, Finnland.
ihr lacht, es ist super heiß draußen, super heiß, unerträglich. Da dachte ich mal, ziehe ich nach Finnland, da ist kühl, nix ist.
Ja, nee, das wird schon interessant, wie das mit der Verfügbarkeit von Chips und so ein Zeug aussieht und wo das halt zu Problemen führt. Wir hatten letztes Mal auch gesprochen über die PlayStation und wie das mit den Konsolen und so weiter weitergeht. Vielleicht auch nochmal, Alex, wie siehst du das mit der digital nur noch Downloads für die PlayStation, keine Discs mehr und diese ganze Problematik, das ist halt dadurch so ein Todesurteil für die Konsole schon mit drauf gedruckt.
Naja, das, ich meine, ist ein bisschen schwierig, weil man das seit vielen, vielen Jahrzehnten ja schon sagt und absieht letztendlich, dass Digital Only so der Weg forward ist und dass die, ich meine, ich erinnere mich, vor 15 Jahren haben wir darüber gesprochen, dass als Xbox damit angefangen hat, irgendwie Online-Zwang mit der Xbox One und so weiter einzuführen, und du musst dich anmelden, man wusste nicht genau wann und so weiter, aber dass das den ganzen Gebrauchtmarkt und natürlich ersticken soll, und das war natürlich auch die Motivation der Hersteller, dass du nicht Spiele einfach weitergeben und ausleihen kannst und wieder verkaufen kannst und so weiter, ist ein schönes Feature, aber letztendlich ist das ein super langer Anlauf für eine Sache, die sich einfach abzeichnet. Das Timing war von Sony einfach fatal, muss man sagen. Das, also ich weiß auch nicht, wer da manchmal irgendwie PR macht, irgendwie, also das diese gleichen. Wir stellen die Online-Stores ein. Übrigens, wir verkaufen ab 2028 keine Disc mehr. So, wow. So, kann man das anders timen, anders verkaufen? Ich meine, dann haben sie ja auch noch, sie stellen ja auch alle PC-Versionen ein von ihren eigenen Titeln, weil sie es nicht mehr brauchen, weil Xbox keine Konkurrenz letztendlich mehr ist. Okay, wir müssen uns nicht mehr mit Xbox irgendwie rumärgern. Die machen ihr eigenes Ding irgendwie. Dann stellen wir auch mal die PC-Version ein, die wir noch rausgebracht haben von unseren Titeln. Also, und wir machen die Konsole so sehr viel teurer. Also sie können sich es halt im Moment leisten und ich glaube, es gibt halt immer noch genügend Leute, die die Konsole kaufen. Auch hier gibt es wieder so einen Spalt, wo du irgendwie sagst, willst du die Konsole haben oder kaufst du lieber, also ich meine, PlayStation 4 hatte auch geile Games. PlayStation 2 hatte geile Games, so ist es nicht. Also und an Spieleflut, da fehlt uns irgendwie nichts. Das ist so ein bisschen das Problem, dass man natürlich immer das Latest und Greatest haben möchte und so weiter.
Ja, aber das
und,
ist ja die Frage, die wir auch hatten letztes Mal. Man könnte ja behaupten, für die PlayStation 4 oder so hat es jetzt in 13 Jahren irgendwie 10 so Must-Have-Titel gegeben und nicht mehr. Es gibt natürlich mehr Titel, aber so richtig nur Top 100% gute waren so viele nicht dabei. Auch ein bisschen komisch.
Ja, aber das ist so wie mit Filmen so ein bisschen. Also die Leute schauen auch nicht nur irgendwie gute Filme, sondern schlagen sich auch so mittelgute Filme die Zeit um die Ohren. Also ich meine, an der Spielzeit kann, glaube ich, Sony kann sich nicht beschweren, da an der Spielzeit irgendwo Leute zurückgelassen zu haben oder so, sondern es wird gespielt und das Online-Abo läuft ja auch so ein bisschen. Ich meine, viele nehmen diesen Xbox-Ausstieg, der ja noch nicht final ist, ja. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich weiß nicht, wenn diese Folge in 3 Jahren gehört wird, kann das zu Irritationen führen. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es Xbox Game Pass noch, es gibt noch eine Xbox-Konsole und so weiter. Aber sie sind ja so mit dem halben Bein schon irgendwie aus der Tür ausgestiegen. Und das ist sehr schade, weil das nimmt Sony definitiv diese Konkurrenzsituation. Nintendo war schon nie die haben immer ihr eigenes Ding gemacht. Das ist schade, weil das treibt natürlich auch den Preis und das, was man sich leisten kann, einfach höher. Also, wenn du eine gesunde Konkurrenzsituation hast, und das war halt immer durch die beiden gegeben, und den PC-Markt kannst du noch einrechnen, kannst natürlich noch Nintendo einrechnen, dann war es immer so ein bisschen, wir können uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir können nicht verkündigen, dass wir irgendwie Plastikscheiben einstellen 2028. Okay, Xbox gibt es nicht, wir verkünden mal, dass wir keine Plastikscheiben mehr wollen. Weil für Sony ist das nur gut. Und ich das Problem ist, auch für den Nutzer ist das ja in vielen Fällen einfach gut, diese digitalen Sachen zu haben. Und so Argumente, die gerne hervorgebracht werden, wie so nach dem Motto, ja, Archivierung und ich kann dann nicht mehr mein altes Zeug oder nicht mehr zahle, kann ich nicht mehr spielen und so weiter. Das ist alles okay. Man muss auch nicht in 5 Jahren noch irgendein Spiel spielen können, sag ich, bitte Kritik an mich. Was es halt verhindert, was mir gegen den Strich geht, ist, dass es zum Beispiel Leute gibt, die sich einfach kein 80-Euro, kein 90-Euro-Spiel kaufen können wollen und dass du die absägst davon. Also die waren halt darauf angewiesen, dass du zum GameStop gehst und sagst irgendwie, hier hat gerade einer sein 90-Euro-Spiel zurückgebracht, willst du es für 50 haben? So, und das ist echt, weil das spaltet natürlich so Spielerschaften. Und das ist schade. Und das betrifft halt das Hier und Jetzt und nicht halt irgendwie so eine Zukunft, wo dann in 7 Jahren sagt, aber ich hätte gern noch mal das und das gespielt. Ja, zu Recht. Aber aktuell geht es mir darum, dass es so eine Ungleichberechtbehandlung stattfindet von Leuten, die sich einfach keine 90-Euro-Spiele wollen kaufen können oder wollen.
Ich habe gerade letzte Woche noch mal nach der Sendung einen Blogpost gesehen, da schreibt einer irgendeine Spieleveröffentlichung so Red Dead Redemption und alles gut, schön und gut, das ist wahnsinnig realistisch und so, aber es ist halt kein gutes Spiel. Es ist halt echt nervig so im Wilden Westen. Du musst dein dummes Pferd füttern und irgendwie striegeln und es ist langsam und es stinkt. Und es
ja, ach was.
Und der hat nochmal aufgezeigt, also so, das ist einfach, es ist nicht fun. Und ein Spiel sollte vielleicht auch fun sein. Oder da musst du so halt sehr realistisch und sehr groß und fährt sehr langsam. Genau das, was ich gesagt hatte. Ich fühle mich da sehr bestätigt.
Sehr angesprochen, ja.
Auch wenn natürlich so technisch und alles, das alles sehr, sehr gut ist und nice und so weiter. Und das müssen sie jetzt halt mit GTA 6 auch zeigen, wie das, ob das tatsächlich auch eine gute Story hergibt, ob der Humor erhalten bleibt, auch in Florida. Ich meine, Alligatoren und sowas, das gibt einfach direkt immer sehr viel her. Ja, für Humor-Dingens. Und der GTA 6 Account hat noch so getwittert oder sowas hier, ich bin bereit, und so ein Foto von Sony Equipment für $10,000. So der größte Fernseher, der größte Soundbar, der größte Subwoofer und eine PlayStation dazu.
Okay.
Weil das musst du eigentlich hinlegen, um das angemessen jetzt zu konsumieren. Und dann sind es halt nicht nur die $80, sondern dann sind es halt Tausende.
Ja, das ist toll. Ja. Ja. Gucken, also ich meine, Leute sind bereit, viel Geld für Entertainment auszugeben. Es ist interessant, ob, also ich meine, GTA ist schon eine gute Wette. Also kannst du schon gut darauf wetten und das wahrscheinlich gewinnen die Wette, dass da Leute genug Geld hinlegen. Aber wo ist der Zeitpunkt sozusagen überschritten, wo du dann irgendwie sagst, Leute kaufen sich PlayStation 4, spielen irgendwie altes Zeug, was halt auch Entertainment ist. Und dann wird es interessant, weil das muss halt sein Geld einspielen. Also Rockstar hat da ordentlich über Jahre reingebuttert. Das ist schon interessant. Also es ist ein interessantes Beispiel, dass man so ein bisschen an so einem wirklich, also größer geht es ja eigentlich gar nicht, an diesem Titel irgendwie nachzuvollziehen.
Der Gernot hat nochmal rausgesucht, ein Interview über die frühen Tage von der Entwicklung von GTA und wie da, habe ich es richtig im Kopf, Bertelsmann die Finger drin hatte und das irgendwie für 4,50 Mark verkauft hat alles. Und dann kam GTA so richtig raus und das wäre jetzt ein bisschen mehr Geld wert.
Ich darf, das kann ich überhaupt nicht mehr mich daran erinnern.
Ich suche das nochmal raus, das war ganz interessant. Ich habe es auch noch nicht angehört im Kompletten. Aber es hat auch mal in Deutschland irgendwie Karstadt den Starbucks betrieben. Also es gibt hier lustige Kombinationen. Okay. Dann gab es eine Geschichte über die Heumiles-Wechselrichter für unter anderem Balkonkraftwerke. Das sind hier diese kleinen schwarzen Kisten, die man sich hinter ein Panel schnallen kann und der dann aus dem Gleichstrom den Wechselstrom macht. Im Balkonkraftwerk-Anwendungsfall hat man davon normalerweise so einen. Und wenn man ein ganzes Dach damit bedecken möchte, halt vielleicht ein paar mehr. Und genau. Was der Heumiles da anbietet, das ist eine chinesische Firma offensichtlich, die haben da sehr viele Varianten von dem gleichen Gerät. Die gibt es in groß und klein und so. Aber wie man mit denen kommuniziert, ist unterschiedlich. Da gibt es so 2, 3 verschiedene Modellfamilien, die haben unterschiedliche Funkstandards drin. Da gibt es solche, die reden einfach direkt Wi-Fi mit deinem Wi-Fi-Access Point mit der Wolke von denen. Okay, es gibt eine andere Variante, das ist vor allem dann sinnvoll, wenn du sehr viele davon hast eigentlich, dass die einen proprietären Funk sprechen auf 868 Megahertz oder sowas. Und du kaufst dir dann im Normalfall von denen einen Wi-Fi-Dongle, der Wi-Fi einmal mit deinem Netz spricht und 17 Mal mit den 17 Wechselrichtern, die du hast. Und dann kannst du dort drosseln, einstellen, Daten runterziehen, Firmware-Updates und so weiter und so fort, wie man das halt so macht. So. Jetzt ist das Problem mit solchen proprietären Funkschnittstellen, wo niemand über Sicherheit nachgedacht hat, die sind in der Regel nicht besonders sicher.
Wer hätte denn das auch erwartet?
Ja. Und das habe ich ja auch gesehen. Ich habe mir ja selber, das ist jetzt die Bastellösung, das ist nicht so gedacht, aber es geht sehr gut. Ich habe mir jetzt die Bastellösung hier selber gebaut. Ich habe mir so einen Chip besorgt und habe da einen Header dran gelötet und einen ESP dran gelötet und kann jetzt mit diesem Ding direkt über Home Assistant mit diesem Gerät sprechen, weil die haben eine Funkschnittstelle, die ist durch ein Passwort abgesichert. Und das Passwort ist rein zufällig identisch mit der Seriennummer.
Ich meine, das...
Zufälle gibt's.
Theoretisch ist das ja auch kein Problem, weil im besten Fall ist die Seriennummer nicht irgendwo öffentlich einsehbar. Da könnte jetzt jemand auf meinen Carport steigen und sich da das Balkonkraftwerk anschauen und da dem Wechselrichter die Seriennummer ablesen. Also das geht schon. Je nachdem, wo du bist, könnte auch ein gutes Zoom-Objektiv vielleicht helfen. Und dann könnte man sagen, ja, passt schon. Ist sicher genug.
So, jetzt hat aber einer vom CCC mal dagegen getreten, gegen dieses Protokoll und sich die Firmware angeschaut, die auf den Dingern läuft. Und es gibt einen Funkbefehl, den schickst du in das Gerät rein und dann antwortet der mit seiner Seriennummer.
Das ist einfach saugut. Und es ist nicht so, als müsstest du den jetzt irgendwie encrypted dahin schicken und dich authentifizieren vorher, sondern du schreist einfach so, yo, Leute. Und dann sagen die 13744897763 4.
Anwesend.
Und... Also, ich weiß wirklich nicht. Das muss doch jemandem aufgefallen sein, dass das eine dumme Idee ist.
Aber du hast ja die, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber die andere Apps von anderen chinesischen Wechselrichtern. Das ist alles ein Fasching. Ich musste ja für meinen ersten Wechselrichter, den ich da hatte, den von der Firma Grovat, musste ich ja die Android-App benutzen, weil die mit der iOS-App gar nicht erst gesprochen hat. Und das war die, ich vergesse den Namen immer, weil der so schön ist.
Die hat ja so einen sauguten Namen, ja.
Die heißt, lass mich kurz nachsehen, die heißt Scheinfon. Scheinfon. Das Icon ist eine blaue Flamme.
Ja, klar.
Sehr gut.
Naja, und das mit der Flamme ist vielleicht auch bei den Heumals problematisch, weil was man jetzt machen könnte, theoretisch ist, hat der CCC-Hacker herausgefunden, dass man also dort entweder Firmware-Updates drauf spielt und da halt mit in der Firmware die Sicherheitsvorkehrungen abschaltet. Es soll möglich sein, diese Heumals-Dinger per Firmware in den Kurzschluss zu bringen, was dann möglicherweise relativ toasty und heiß wird oder zumindest Kabel wegschmilzt oder im schlimmsten Fall irgendwelche Dächer abbrennt.
Ja.
Das ist ungünstig und was halt auch so die Angst ist bei diesen ganzen China-Geräten, die in solchen Netzen drin stecken, ist halt, dass ein Hacker herkommen könnte und schlagartig alle diese Heumals-Geräte ausschalten könnte. Ich glaube, das ist in dem Fall jetzt kein Problem, weil du müsstest mit deinem Störsender den auf eine Drohne schicken und die gleichzeitig über ganz Deutschland schicken, damit die gleichzeitig ausmachen kannst.
Ja.
Wenn die Stück für Stück einfach ausgeknipst oder defekt gemacht werden, ist es wahrscheinlich egal und nur ein Schaden von 100 Euro für dich als Betreiber, weil das Ding dann kaputt ist.
Vermutlich.
Ich glaube, das ist ein theoretisches Problem. Ich glaube, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, weil du halt wirklich für großen Systemschaden müsstest du halt alle gleichzeitig ausschalten oder einschalten. Wenn du aber nur von Haus zu Haus gehst und deinen Nachbarn die Balkonkraftwerke kaputt machst, dann bist du ein blöder Depp und es macht keinen großen Schaden. So. Ich glaube, es ist in dem Fall jetzt egal. Trotzdem wäre es angenehm, wenn die ihre verdammten Funkschnittstellen absichern würden.
Ja.
Und jetzt, wenn natürlich so eine Meldung kommt, wenn die Firma auch reagieren würde und sagen würde, ups, sorry, wir machen sofort Firmware-Updates für die Kisten.
Aber sie haben sich ja gar nicht gemeldet. Also es gab ja vorher eine Meldung von dem Issue und es gab einfach keine Rückmeldung von Heumals und das ist natürlich ganz, ganz großer Mist. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie man diesen Wechselrichter aktualisieren würde.
Also über den offiziellen Wi-Fi-Stick.
Ja,
aber der Kollege hat auch einen Weg gefunden, wie man das über einen eigenen, also es würde schon gehen, wenn man wollte. Die haben da auch keinen Bock drauf. Es war auch so eine ähnliche Geschichte, weil schon mal, welche Firma war das, die so eine Sicherheitseinrichtung weggespart hat?
Ich erinnere mich.
Vielleicht war es Grobert, ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt eine Sicherheitsvorrichtung, dass die Wechselrichter doppelt abschalten müssen, wenn sie vom Strom getrennt werden oder wenn das Netz wegfällt. Und da gab es vor einer Weile eine Geschichte, dass eine Firma da behauptet hat und auch das Gerät so zertifizieren hat lassen, dass da eine doppelte Abschaltung drin ist, aber tatsächlich haben sie sich das Bauteil gespart. Und dann war die halt nicht drin. Und dann gab es halt aus Deutschland vom VDE Geschrei, zu Recht auch, weil das ist uncool, wenn du so ein Gerät zertifizierst. Ja, da sind zwei Abschaltungen drin und da ist nur eine drin. Dann hat halt der Hersteller auf seiner Pressekonferenz so zu den Quartalszahlen auch gemeldet, das ist nur Deutschland, ist wurscht. No big deal. Das ist so, spielt keine Rolle. Okay, jetzt wenn man so ein Gerät hat, man kann nichts machen. Man kann die Funkschnittstelle, soweit ich weiß, auch nicht deaktivieren. Die ist halt an. Und wenn einer Bock hat, kann er jetzt bei euch vorbeigehen und das ausknipsen.
Ja, yep, korrekt.
Ja.
Bei mir bitte einfach nicht vorbei. Ich habe keine Heumals-Wechselrichter. Gehen Sie einfach weiter. Bitte. Tschüss.
Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Der Umgang mit solchen Sicherheitsproblemen bei der einen oder anderen chinesischen Firma lässt zu wünschen übrig. Siehe auch der 3D-Drucker mit einem Open-Source-Problem und so. Wie heißt der? Bamboo Labs.
Ja.
Solche Sachen. Day war das richtig.
Ja,
danke. Richtig. Ja. Ja. Und also das Ding ist, der hätte auch abgeschaltet, aber halt die Vorschrift sagt halt für Deutschland, du brauchst die doppelte Abschaltung. Es ist halt auch nur so eine doppelt hält besser Geschichte für Deutschland oder vielleicht auch Europa, weiß ich nicht. Und insgesamt auf einem größeren Level ist es natürlich wieder die gleiche Diskussion, möchtest du in deinem 5G-Netz die Huawei-Stationen drin haben, die im Zweifelsfall einfach vom Staat gecybert werden könnten und dann halt dein Netz lahmlegen.
Ja,
möchtest du alle deine Wechselrichter von den chinesischen Firmen haben, die im Zweifelsfall die einfach ausknipsen könnten. Und dann, wenn du wirklich alle gleichzeitig ausknipst, dann kann sowas passieren wie vor einem Jahr in Spanien und Portugal, wo halt das Netz dann wegen sowas umkippt.
Ja.
Das wäre schlecht.
Ja, es ist schwierig, aber auf der anderen Seite, es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir hier die große Auswahl an europäischen Wechselrichtern, die geil sind. Und selbst wenn wir sie hätten, weiß nicht, ob ich jetzt einem europäischen Hersteller die Kompetenz zuschreiben würde, das Ganze besser zu machen, also gerade softwareseitig besser zu machen.
Naja, da sind neulich ein, zwei Firmen auch pleite gegangen, die das versucht haben seit einer Weile und dann halt unterboten worden sind, weil das nicht so funktioniert. Ja.
Ja, genau. Ich meine, stell dir vor, Gematik würde jetzt Wechselrichter bauen. Also, die machen ja im Gesundheitssektor schon ziemlich viele wilde Sachen. Den Wechselrichter möchte ich sehen. Der ist.
Das ist das Allerbeste. Der
brennt einfach sofort.
Diese Geschichte von diesem Gesundheitskartenlesegerät, die in Arztpraxen rumsteht, die im Winter nicht funktionieren. Wisst ihr wieso?
Nein.
Weil da haben die MFAs so Pullis an, damit ihnen warm ist unter ihrem Kittelchen. Ja? Und dieser Pulli, der macht so ein bisschen statische Aufladung. Und dann fassen die an diesen Kartenleser, dann geht der aus. Deswegen müssen die sich jetzt erst immer erden, bevor sie im Winter an dieses Gerät dran geht.
Okay. Stark.
Made in Germany, very good.
Ja.
Gut. Anderes Ding, ich habe noch eine kleine Veränderung bemerkt bei der Mietwagenbuchung. Ich weiß nicht, Leo ist da auch öfters auf der Suche. Ist dir aufgefallen, dass der Filter nach Elektroautos weggefallen ist? Weißt du, wann das passiert ist?
Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Also ist mir noch nicht aufgefallen.
Nee. Hast du nicht gesucht?
Nee, ich habe keine Elektroautos gesucht. Große Angst vor Elektro-Mieterautos.
Brennen sofort.
Auf der Stelle.
Weil da Wechselrichter drin sind.
Da sind wirklich Wechselrichter drin.
Ja, natürlich.
Aber ich habe jetzt geschaut bei diversen Vergleichsportalen und direkt bei den Vermietern und sowas. Und die meisten Elektroauto-Filter bei den Suchen sind weg, weil die Elektroautos zum großen Teil wieder weg sind. Es gibt schon noch welche, aber auch nicht an allen Stationen und so. Die größte Station hier in der Gegend ist der Münchner Flughafen. Da kannst du jetzt schon aussuchen. Ich hätte gerne einen Polestar, was ist der größte jetzt? 5? Keine Ahnung. Da gibt es schon noch ein bisschen was, aber so die große Masse und sehr viele hatten auch Model Ys und so, die sind alle rausgeflogen offensichtlich und auch die anderen, ich hatte einen EQB, ich hatte einen Polestar 2, ich hatte noch irgendwas, sie hatten ganz viele so kleine, so Opel Corsa und so, scheinbar alle weg, zumindest in der Suche nicht mehr auffindbar, weil stimmt auch irgendwie für eine Kurzzeitmiete oder wenn du schnell von München nach Berlin fahren willst und halt alleine gelassen wirst beim Laden, ist halt scheiße.
Ja, klar.
Ja. Und die haben sie jetzt da wieder rausgeschmissen. Insgesamt ist das ein bisschen komisch mit in München jetzt die Unterteilung zwischen Flughafenstationen, die sehr, sehr billig ist, aber halt sehr weit weg ist und dadurch gar nicht mehr so billig ist, weil du für 40 Euro mit der S-Bahn rausfahren musst. Und die in der Stadt, die verhältnismäßig ein bisschen günstiger sind, aber halt auch nicht sonntags offen teilweise. Ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Mietwagen nicht zu buchen und einfach den Smart zu nehmen und einfach sehr lange dafür zu brauchen.
Sehr gut.
Ich fand es nur erstaunlich, dass die, du hast ja sowieso immer nur eine Klasse, die du mietest bei den Dingern, aber dass du jetzt diese Wahl nach Elektro nicht mehr haben kannst, ist halt blöd, weil du auch offensichtlich dann den Benzinpreis zahlen musst, wenn du keinen Elektrowagen bekommst.
Ja.
Der halt doch relativ unangenehm ist, selbst im Vergleich zu den absurden Ladesäulenpreisen. Ja, also, aber es scheint jetzt so zu sein. So, schlecht.
Ja, seltsam, ich bin froh, dass ich das sehr selten brauche.
Ja. Ansonsten noch eine Kleinigkeit. Ich hatte neulich gesagt, dass ich ein Problem mit Nextcloud entdeckt hatte, dass nämlich diese virtuellen Files so in macOS eingebunden, dass die jetzt bei neuen Installationen nicht mehr so gut funktionieren. Und dass er mal einen Pfad kaputt gemacht hat, da habe ich gedacht, ich habe jetzt eine alte, gut funktionierende Nextcloud-Installation, da mache ich mal ein Update. Was wird wohl passieren? Mache ich das Update und er lässt meine Files an der Stelle, wo sie liegen sollen, unter user/nextcloud. Okay, gut. Aber er hat die Finder-Extension nicht mehr installiert. Das heißt, Rechtsklick, Nextcloud, Share Public Link ist weg.
Ja, bei mir auch.
Cool.
Ja, lieb ich, ja.
Ich meine, was zum Teufel? Okay, Dann habe ich gedacht, ich brauche, mein Anwendungsfall an dem Tag war, ich möchte ein File auf meiner Platte in der Nextcloud liegen haben und ich möchte die dann auf dem Server per Curl oder wget wieder runterladen. Habe ich eine Million Mal schon gemacht. Normalerweise Nextcloud, Finder, Share Public Link, okay, fertig. Jetzt musst du auf die Website gehen, auch dich auf der Website anmelden, auf der Website dich daran erinnern, dass dein Username ein großes Zeichen drin hat, weil er das einmal falsch eingetragen hat und du es nicht mehr ändern kannst. Dann brauchst du deinen Zwei-Faktor-Code, dann bist du da drin, dann gehst du zu dem File, dann suchst du das File nochmal raus, dann sagst du auf dem File Share Public Link, dann ist das aber nicht der Public Link, sondern ist es der Link auf eine Website, die auf dieses File zeigt. Und auf dieser Website war früher ein Link drauf, wo drauf stand Download this File und dann konntest du kopieren diesen Link. Aber jetzt ist dieser Link verdammte JavaScript-Müll und du kannst ihn nicht mehr kopieren. Sondern du musst aus dem ChatGPT raussuchen, dass du hinter die URL /download schreiben musst, damit du den verdammten Download von deiner eigenen verdammten Datei bekommst.
Das ist ja ziemlich fantastisch.
Ich gehe zurück zu Dropbox. Dankeschön.
Oh, das ist ein schwieriges Thema im Moment.
Ich brauche das Zeug funktionierend. Ich muss an meine Dateien kommen. Die müssen synchronisieren. Leute müssen E-Mails bekommen, wenn die verdammten Dateien sich geändert haben. Ich muss Dateien entgegennehmen können über so einen Public Link. Und das geht doch nicht. Das ist doch wohl auch nicht euer verdammter Ernst, dass ihr die Finder-Integration kaputt spielt mit einem normalen Update und dann auf der Website die Download-Links versteckt. Ich meine, wenn ich den Link anklicke, dann lädt er mir die Datei runter, aber ich will den Link haben. Ich will.
Nachvollziehbar.
Ja.
Okay. Das ist traurig, weil es ist. Wir haben schon mal über die Alternativen gesprochen und irgendwelche Open Cloud und so weiter und so fort. Das ist alles drollig, aber ich brauche das. Ich habe keine Energie mehr, jetzt da noch rumzuwurschteln. Ich habe es versucht mit Nextcloud und das Update ist 345 Megabyte groß. Was ist denn da drin? Also ich meine, was machen die denn? Weiß man nicht.
Unklar.
Ja. Gut. Dann machen wir die Picks für heute. Vielleicht kann der Alex anfangen.
Ich hatte es schon kurz im iPhone-Blog, aber ich muss es nochmal erwähnen, weil die Idee ist einfach so toll. Die App heißt Coax und das ist, das nimmt Bezug auf die Show, die wir hier vor der Sendung hatten. Und so haben wir vor der Sendung über Satelliten gesprochen und wie man Fernsehen genossen hat oder nicht genossen hat, bevor es irgendwie Internetzeitalter gab und so weiter. Und Coax macht eine lustige Geschichte, weil es schnappt sich deine Plex-Datenbank oder deine Jellyfin-Datenbank, wo so eventuell Filme und TV-Serien rumliegen, und macht lineares Fernsehen draus. Mit einem Programmplaner, mit einer Fernsehzeitung und so festen Anfangszeiten, die nicht dann sind zwangsläufig, wenn du einschaltest, sondern die starten halt so mitten in Filme rein. Und die Idee ist einfach so toll und die Umsetzung auch übrigens. Also es läuft auf allen Systemen. Leo musste sofort auf der Vision Pro natürlich ausprobieren.
Natürlich.
Dieses Programmfenster, wo du einfach so Kanäle hast. Man kann es einfach sagen, okay, der sortiert halt deine Serien und deine Comedy-Serien sortiert dann natürlich in den Comedy-Kanal und deine Thriller in den Thriller-Kanal und dann gibt es irgendwie noch so Bingo-Bongo-Kanal, wo dann irgendwie Chaos, dann läuft irgendwie alles. Du kannst irgendwie die Zeiten bestimmen, die du auch zwischen den Pausen haben möchtest oder wenn da irgendwie Werbung laufen soll oder da Trailer beispielsweise, dann kannst du das logischerweise auch dort reinspielen. Und du hast diese geile Programmzeitung, die echt nett aussieht, wo du diese Ankündigung hast mit den entsprechenden Metadaten zu deinen Dateien, die du natürlich mitbringen musst dafür. Du hast Untertitel-Support und du kannst relativ viel konfigurieren, also wie du das haben möchtest. Und das ist halt, die Idee ist wahrscheinlich so ein bisschen netter als das Produkt tatsächlich so dauerhaft zu konsumieren. Also ich kann schon verstehen, dass man, wenn man was anschauen will, dann auch von vorne beginnen möchte und so weiter. Aber wenn du einfach so nicht weißt, wo du irgendwie reinschauen möchtest, dann selbst du einfach so wie früher durch Kanäle und springst dann irgendwie in die letzte Szene von Die Hard oder so. Und dann bleibst du hängen, musst du schauen, weil kannst du nicht abschalten oder so. Muss man dann zu Ende schauen. Oder wenn du nicht weißt, wo du mit The Office irgendwie anfangen möchtest, welche Folge dir gerade ist, dann schaltest du einfach irgendeinen Kanal an, der The Office spielt. Und dann kommt da irgendeine Folge mit irgendwelchen witzigen Dialogen, an denen du dann hängen bleibst. Und das ist eine nette Idee und die Umsetzung ist tatsächlich sehr gelungen. Also die Umsetzung ist wirklich, ist keine, ist so eine richtige richtige App auf allen Apple-Systemen und schön gemacht und so weiter. Und deswegen ist sie eine Erwähnung wert.
Das will Netflix jetzt auch bringen. So ein Kanal, wo nonstop so ja. Slop läuft.
So Zeug läuft. Ja.
Also ich habe dir zugehört. Und ich habe, glaube ich, verstanden, was es tut. Und ich kapiere nicht, warum.
Weil du dich vielleicht nicht entscheiden kannst, was du gerade schauen möchtest.
Und dann schau nichts. Also dann lass es sein. Also no shit. Das ist doch das Schlimmste,
Du warst doch ein Kind der 90er. Du kennst das doch mit den Fernsehsendern und dass man was gesucht hat und man hat nie was gefunden. Da bist du aber irgendwie, weiß ich, Maverick hängen geblieben oder Knight Rider.
Wäre immer gewesen, rauszugehen und was anderes zu tun und nicht zu sagen, dann gucke ich halt irgendeine Scheiße an.
Ja, aber du warst doch auch in den 90ern, oder?
Ja, und ich bin dann oft raus, ich bin zu selten rausgegangen dann, also aber oft genug. Aber Airwolf hätte ich mir ja auch sparen können.
Nein, ja, das ist, macht die Fehler halt, die man in den 90er gemacht hat, macht man heute halt wieder. Halt nur mit dem Zeug, was man selbst bestimmt, weil das halt die eigene Bibliothek ist.
Schau mal, wenigstens nonstop irgendwo Airwolf käme, da wären wir ja schon gerettet.
Ich glaube, das läuft wahrscheinlich auf Pluto TV oder sowas. Die haben sowas auch.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel 1989 offensichtlich zu wenig ferngesehen, weil ich habe Captain Power damals nicht entdeckt.
Captain Power, den werde ich mir auch mal anschauen.
Du könntest jetzt alle Captain Power Folgen kaufen, rippen und dann könntest du einfach in jede Folge kannst du einfach barlos reinschalten. Das ist deine Option mit Coax.
Ich weiß, der Captain Power, den habe ich echt noch nie gesehen.
Ja. Aber es ist ernsthaft furchtbar. Also das.
Aber das machen Leute und deswegen läuft ja auch dieses Netflix, das am Schluss einfach von der nächsten, also am Schluss von der Folge läuft es einfach irgendwas weiter, weil Leute es halt nebenbei laufen lassen, so wie Fernsehen. Und Netflix versucht das jetzt auch demnächst und wird halt so ein Nonstop-Sender haben, wo halt nonstop diese Bikini-Sendung kommt oder irgendwelche anderen.
Mir fehlt da wahrscheinlich einfach das Verständnis für dieses, ich lasse Fernsehen nebenbei laufen. Also ich gucke mir gerne was an, was ich zum Beispiel während dem Kochen schauen kann, wo ich mich nicht aktiv immer mitdenken muss, aber so der Fernseher läuft die ganze Zeit, ist ein Konzept, das in meinem Kopf nicht funktioniert, deswegen ist es vielleicht einfach auch nichts, was mich irgendwie anspricht. Also ich finde es ja technisch cool, dass das geht, ne? Dass man sagen kann, hey, es baut mir ein Timetable von wann läuft was, aber wenn du dann halt 3 Meter weiter denkst, machst du, ja, aber warum zum Teufel? Wenn das Zeug da eh rumliegt und ich dann, weiß ich nicht, irgendwann Island Empire anschauen will, dann klicke ich das an und gucke mir das an. Und wenn ich das nicht anschauen will, dann gibt es den Super-Hack, so ich guck's einfach nicht an.
Ich bin ja voll bei dir, aber das Ding ist halt, ich glaube, es ist ernsthaft so ein bisschen modernes Problem, dass Leute dann einfach nicht wissen, wo sie bei diesem Überangebot so reinschauen sollen.
Ja, ich kenne das.
Und dass
das
dann
von
diese alte halt Idee von, und das meine ich damit, die Idee ist wahrscheinlich größer als der tatsächliche Anwendungsfall auch für mich, aber die ist so nett, die Idee, und so gut umgesetzt, dass das auf jeden Fall, und ich habe es auch nicht vorher irgendwo gesehen, dass das schon mal irgendwie so umgesetzt wurde. So nach diesem.
Ja, das stimmt.
Und ich fühlte mich natürlich abgeholt, weil 80er, 90er Jahre, wir sind da halt die älteren Leute, die das noch mitgemacht haben und so weiter. Und vor dem Streaming als Zeitalter, wo man irgendwie alles explizit, die das noch nachempfinden können, wenn irgendwie eine Sendung erst in 7 Minuten anfängt. Und dann, was machst du 7 Minuten lang? Ja. So.
Oder du bist zu spät bei einer Sendung und hoffst, dass sie heute Nacht mal nochmal wiederholt wird.
Ja, genau. Ja.
Ja. Nee, der Chat fragt, gibt's Videotext und Showview bei dem Ding, das wär's noch.
ist das was Internationales gewesen, eigentlich Videotext?
Ja, es hieß bei der BBC ist das CFAX, CEEFAX, und habe ich gerade erst einen gesehen auf YouTube, der hat sich von der BBC so einen alten PC, so einen DOS-PC rausgesucht, der die Videotextseiten in das Videosignal reingebrannt hat, sozusagen. Das ist alles Dampftechnologie mit 80er-Jahre-Hardware und alles sehr, sehr cool und so. Und das läuft hier immer noch. Und es gibt hier diese Webseiten vom ARD und so weiter, wo du auf die Videotextseiten weiterhin zugreifen kannst. Das wird noch intensiv genutzt.
Ich weiß nicht, ob er hier zuhört, aber ich habe einen Leser zumindest, der ganz, ganz bizarre Geschichte auch, aber der gestaltet manchmal so Bilder für Videotextseiten Und zwar für finnische Fernsehsender. Und dann als Leser fragt er mich dann immer, ob ich ein Foto von diesem Videotext machen kann für ihn. Das ist super nett und ist eigentlich total nett. Das sind irgendwelche so Adventsgeschichten. Irgendwie Tag 17 gehört mir, magst du ein Foto machen irgendwie an dem Tag und so weiter von der Videotextseite. Und dann muss ich finnischer Fernsehsender diese Videotextseite finden. Das ist sehr lustig.
Ja, nee, in den USA gab es das nicht. Da gab es die Closed Captions, die auf einer anderen Zeile funktionieren und sowas. Aber in zumindest Deutschland und England war das ein und ist ein großes Ding weiterhin mit Videotext. Gut, wir haben in den letzten Wochen viele Hörer den gleichen Link zugeschickt. Jetzt mache ich den Pick, damit ich den abhaken kann. Dann kann ich das nächste Mal, wenn der Link kommt, sagen, hier, okay. Seht her. Alex hatte neulich einen Kabeltester gepickt, wo man so ein kleines Kästchen hat, wo man das Kabel reinsteckt. Dann sagt der Kabeltester, das ist USB-C 3.2 Gen 2. Irgendwas, keine Bedeutung. Und das kann man sich auch ein bisschen sparen, wenn man einfach den Mac benutzt und fragt, was ist denn das für ein USB-C-Kabel, was ich hier gerade reinstecke? Und dann kann diese App namens WattCable, kann dir dann sagen, das ist USB-C mit Video und 100 Watt zum Beispiel. Oder es kann sagen, das ist ein Kabel, das kommt wahrscheinlich von einem Studio-Display und das macht 40 Gigabit. Oder das macht der Chip, der da drin ist, der kommt von Apple oder von jenem Hersteller oder von diesem Hersteller. Und der sagt dir dann, ist das USB normal, 5 Gigabit oder was auch immer. Und dann siehst du halt, kann das laden, wie schnell kann das laden, wie viel Datentransfer geht da durch, welche E-Marker sind da drauf für Power Delivery und hin und her. Und da gibt's, das ist erstmal gratis und dann gibt's eine Pro-Version, dann kannst du noch irgendwie mehr Daten rausziehen. Und das ist so ganz schick, sollte man sich mal anschauen. Vielleicht auch nochmal den Tipp, wenn man solche teuren Thunderbolt-Kabel sich gekauft hat und noch weiß, was das für eins ist, dann sollte man ein Label dranhängen, wo draufsteht, das ist Thunderbolt 3 mit so und so, gehört zu diesem Gerät, damit man hinterher wieder weiß, zu welchem Gerät das gehört und wie viel da durchgeht. Oder irgendwelche USB-C-Ladekabel kann man damit auch testen und dann sieht man, das sind 40 Watt, das sind 100 Watt, dann kann man das draufschreiben mit einem Labelmaker oder sowas und dann weiß man das hinterher wieder. Das ist ganz praktisch und mit dem WattCable kann man das eben auch sich ansehen. So ganz nett.
Ich habe nochmal eine Alternative einfach in den Shownotes für dich hinterlassen. USB Connection Information gibt schon länger. Auch gleicher Preis letztendlich, ist im Setup auch irgendwie verfügbar, wenn man das hat. Macht letztendlich die gleiche Sache schon vorher. Existiert schon ein bisschen länger. Aber ist hilfreich. Also es ist durchaus ein hilfreiches Tool.
Mhm. Ja. Gut. Alle Links in den Shownotes von der 1014. Leo, was gibt's?
Ich habe einen Rucksack zur Abwechslung. Rucksäcke. Rucksäcke ist ja so ein eigenes Ding. Und Rucksäcke überfordern mich immer, weil ich muss mir einen Rucksack kaufen und dann brauchst du so sehr viele Kriterien. Und dann musst du dir überlegen, was soll dieser Rucksack eigentlich machen? Und dann überlegst du dir das alles und dann stellst du das alles zusammen, dann schaust du am Schluss den Preis, dann kostet der Rucksack 700 Euro. Ja. Und ja, das fand ich sehr albern und meine Konsequenz war, keinen Rucksack zu kaufen. Jetzt brauchte ich ganz schnell einen Rucksack und das Hauptkriterium war, der sollte Sachen transportieren. Und er sollte idealerweise auch einen Platz für ein Notebook natürlich bieten. Und er sollte idealerweise handgepäcktauglich sein.
Man möchte ja meinen, dass es da eine sehr große Auswahl gibt.
Richtig, richtig. Und die nicht 700.000 Euro kostet. Und dann bin ich am Schluss auf jeden Fall bei Decathlon gelandet, bei denen ich hatte ja letztens schon Snacks von Decathlon gepickt. Jetzt habe ich noch mehr Decathlon-Picks auf Lager. Und dann bin ich nämlich bei einem Rucksack gelandet, den die im Portfolio haben, in ihrer eigenen Decathlon-Markendingern. Die haben, ich weiß nicht mehr, wie viele Marken haben die denn inzwischen? Wie viele Eigenmarken? Ist sehr verwirrend. Ja. Also auf jeden Fall haben die einen Rucksack. Ich pack mal den Link hier rein. Wo ist denn das Dokument? Wo ist denn der Runko? Der Runko ist mir, die Shownotes zu mir verloren gegangen. Und das ist ein 40-Liter-Rucksack, der mehrere Staufächer hat, also der sozusagen getrennte Fächer hat. Der hat sogar ein Fach, in das man tatsächlich sogar Schuhe reinbekommt. Hat ein großes Hauptfach, Klamotten und was auch immer, und dann noch ein mittelgroßes Fach und dann noch so ein paar kleine Fächer und natürlich dann noch irgendwas, wo du außen dran kommst, und das extra Notebook-Fach, und außen ist noch ein an einer Seite kannst du noch eine Flasche oder irgendwie Kaffee-Ding reinstecken, und auf der anderen Seite kriegst du noch irgendwie andere Sachen außen rein. Mhm. Also hat eine relativ ganz nette Auswahl an Taschen und Zeug, und ich war erstaunt, wie viele ich am Schluss tatsächlich in den Reihen bekommen habe. Also man kann den ordentlich vollpacken, der ist auch an den Seiten so ein bisschen flexibel justierbar, so dass man den ja zusammenzurren kann oder halt ein bisschen so, dass der relativ dick ist. Also der hat so nach oben, also in der Breite hat der, nee, Breite ist das Falsche. Also dicke ist vielleicht der richtige Begriff. Ziemlich viel Stauraum. Also ich war zumindest sehr zufrieden mit dem Krempel, den ich da alles reinbekomme. Den gibt es natürlich auch noch in Größe. Dann wirst du aber wahrscheinlich im Flugzeug Probleme bekommen. Also das 40-Liter-Ding ist offenbar von den Abmessungen exakt so, dass du normalerweise da keine Schwierigkeiten hast, den mit ins Handgepäck zu nehmen. Zumindest, also mich hat zum Glück keiner kontrolliert, weil ich glaube, mein Handgepäck war nicht allzu regelkonform, aber irgendwie hat sich auch keiner, ich hatte da noch einen Fahrradhelm oben drauf und alle möglichen Sachen, aber es, ja, weiß auch nicht, hat sich keiner bei mir beschwert, und ich habe mich auch nicht beschwert. Auf jeden Fall bin ich mit dem gut durchgekommen. Und der hat tatsächlich, also bis jetzt gut, es gibt ein Element, was ich nervend finde, wo es keine Lösung für gibt, ist, der hat so einen Hüftgurt, nennt man das so, wo du den unten zumachst. Und Hüftgurt ist natürlich praktisch, wenn du den wirklich voll beladen hast und schwer und Reise und irgendwie durch irgendwo unterwegs rumrennst. Aber es ist halt nervend, wenn du den nur mal so als bisschen legereren, kleineren Rucksack einsetzen willst, weil du hast halt immer dieses Hüftgurt-Objekt. Den kannst du nicht abnehmen. Du kannst den auch nicht irgendwie clever verstauen oder irgendwas anderes mit dem machen. Und das fand ich relativ frustrierend, muss ich sagen.
Wir haben auch einen Rucksack, der einen Hüftgurt hat, der mich ab und zu nervt. Das ist bei dem vielleicht sogar besonders ätzend, weil was ich dann mache, ich lege dann in die andere Richtung und mache ihn vorne rum um den Rucksack.
Ja, habe ich noch nicht, das muss ich mal ausprobieren. Bin nicht richtig mit dem zu Rande gekommen, ja, da eine Lösung für zu finden, aber das könnte, ja, vielleicht muss ich ihn irgendwie nochmal anders wurschteln und vielleicht lässt er sich dann. Ja,
bei dem kommen natürlich auch diese, da wo die Schultergurte unten reingehen, ja, die würden dann natürlich nach vorne gedrückt werden.
Genau, die klappst du dann. Natürlich blöd, ja. Klappst du dann wahrscheinlich so ein bisschen mit um. Deshalb, ja, müssen wir aber mal ausprobieren.
Sonst ist der echt sehr hübsch.
Auch. Ja, also der ist jetzt, ich habe den noch bei mir, der hat jetzt inzwischen so ein, naja, nicht allzu schickes Decathlon-Logo drauf gepflanscht bekommen. Ich hatte den, den müssen die schon wieder neu gemacht haben, weil den ich gekauft habe, der kommt ohne diese Beschriftung aus. Der sieht also noch ein bisschen besser aus. Okay. Das ist jetzt, also schöner haben sie den nicht gemacht damit. Aber ich meine, der kostet 70 Euro.
Der ist viel zu günstig. Das würde dir das Reddit Backpack würde dir um die Ohren hauen. Ja, 70 ja, Euro für einen Rucksack ist untragbar.
70 Euro für einen Rucksack ist ziemlich Irrsinn, und der macht ansonsten, ich habe den seit ein paar Wochen oder vielleicht Monate, also ich meine, der hat jetzt irgendwie ein, zwei Reisen mitgemacht, der ist noch nicht so viel allzu dramatische Sachen durchlebt. Aber der macht einen relativ guten Eindruck, muss man sagen, was so die Stoffe und Materialien und die Reißverschlüsse innen sind ein bisschen fipsig, also für die Trennfächer im Rucksack. Aber ich meine, für 70 Euro würde ich sagen, ist das ein ziemlich guter Deal. Also ich war zumindest sehr froh, dass ich den auf die Schnelle gefunden habe und der mir all diese schrecklichen Entscheidungen rund um Rucksäcke mit einem Schlag abgenommen hat und ich statt 700 Euro einfach 70 Euro bezahlt habe. Das fand ich relativ, oder sogar weniger, glaube ich, jetzt im Moment kostet er, glaube ich, 70 Euro. Das fand ich relativ spektakulär.
Wie viele Liter waren das?
40.
40?
Okay. Ja.
Schon eine gute Größe.
Also ich habe echt viel reinbekommen. Also da kriegt, ich meine, gut, Leute sind sehr unterschiedlich, wie viel sie irgendwie mit sich irgendwohin auf Reisen benötigen und brauchen und mitschleppen, aber dadurch, dass eben man plus dieses Schuhfach da drin war und dann ein Notebookfach extra ist und die anderen Staufächer, das ist echt ordentlich, kriegst du ordentlich Zeug rein. Also,
das Problem bei Rucksäcken ist einfach, es gibt zu viele.
Ja,
also es gibt ernsthaft zu viele und es gibt nicht den Rucksack, den du empfehlen kannst. Du kannst halt über deinen sprechen, den du ausprobiert hast, mit deinem Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allen Dingen deinen Vorstellungen, wie sowas funktionieren, Anforderungen. Weil du kannst, also das ist echt sauschwer, weil alles unterschiedlich ist. Und wir sind jetzt ja auch, als wir in Urlaub geflogen sind, wir haben explizit keinen Koffer gehabt, sondern Handgepäck. Mhm. Handgepäck, 8 Kilo und das musst du irgendwie unter den Vordersitz passen. Mhm. Und dann kam ja irgendwie die EU jetzt und hat gesagt, liebe Fluglinien, das ist alles unzulässig. Also das alles, wir erklären das alles zunichte, darf auch oben und so weiter. Hat eh keiner, weißt du, wenn du ins Flugzeug einsteigst, die Leute, die im Flugzeug arbeiten, die werden Teufel tun, dich mit dir anzulegen, ob du ein Ticket hast, wo das Gepäck über dir reinkommt oder unter. Weißt du, wenn du erstmal durch bist, ist es alles völlig wurscht. Ja. Und Sommerurlaub hat den Vorteil, dass du eigentlich echt wenig brauchst. Und Kinder sind sehr günstig dabei, weil die haben das gleiche Gepäck. Also die zählen sozusagen, ja, du vervierfachst in unserem Fall oder verdoppelst, je nachdem wie viele Kinder du mitbringst, dein Gepäck. Und die brauchen immer weniger Gepäck. Das ist ein guter Hack, ja, so ein Reisehack.
Manchmal Kinder auch, mit das variiert durchaus mit den Gepäckausstattungen der Kinder.
Ja, aber, vor allen Dingen, wir hatten dann so Freunde dabei, die so Teenager hatten, die hatten so 2 Koffer aufgegeben, so Rollkoffer, so Teenager, nie mit Reisen. Also ich wollte das
Wort Teenager nicht erwähnen, aber da es jetzt gefallen ist. Playmate on the Teenager.
Also ich wäre noch auf der Suche nach einem Handgepäckstück, was so wie so ein Pillycase daherkommt. Also was so sehr Hardcase, wo man empfindliche Sachen reinstecken kann mit Schaumstoff drin, was genau diese Handgepäckgröße nicht überschreitet und auch nicht 700.000 Euro kostet.
Gutes
also
Kriterium.
Da empfehle ich sehr, bis kommenden Samstag zu warten. Droppt so ein Video, wo genau sowas gebaut wird. Ich bin nicht sicher, ob dir das zusagen wird.
Okay.
Aber Spoiler.
Ja, sehr gut. Okay.
Cliffhanger, Cliffhanger, Basti.
Gut. Ich link das mal beim Decathlon. Ich sehe gerade, dass es da ein Affiliate-Programm gibt. Da melde ich mich sofort an. Oh, vielleicht ist da ein Link da drin. Ich hatte aber gerade größte Schwierigkeiten, das Segment hier auszuwählen, weil sie wissen nicht, was ein Podcast ist. Und sie
oh je.
Influencer auswählen.
Habe ich Computer und Gesundheit angeklickt.
Das ist im Zweifelsfall richtig.
Ich meine, was anderes sind wir hier als
wir sind einfach Computergesundheit. Das ist einfach so.
Okay, gut. Basti, was gibt's?
Ich möchte etwas picken, wo ich überrascht bin, dass wir da noch nie drüber geredet haben, offenbar in den Picks. Sagt zumindest, finde ich in der Suche nichts. Und weil ich hätte geschworen, dass wir das schon lange haben. Und zwar geht's heute mal um Obsidian. Und alle Menschen, die Text mal ab und zu irgendwo hinspeichern, die kennen vielleicht Obsidian schon als, mal gucken, wie beschreiben sie sich selber? The free and flexible app for your private thoughts. Also es ist ein Notizbuch, sage ich jetzt mal. Es ist eine App und ein System, wo du Informationen und Gedanken und Text ablegen kannst, quasi. Ähnlich wie beispielsweise Notion, aber dann auch wieder ganz anders. Und ich habe mich sehr schwer damit getan, lange mit Obsidian warm zu werden. Mhm. Und ich weiß jetzt endlich warum und bin jetzt damit warm geworden und weiß jetzt, was mein Fehler war. Igor im Chat sagt gerade Zettelkasten, sagen sie selbst. Zettelkasten als englisches Wort. Stimmt.
Evernote kannst du auch sagen. Alle, die Evernote kennen.
Genau, Evernote konnte noch besser irgendwie mit Dateien umgehen, aber grundsätzlich es ist ein Platz einfach, um alle möglichen Arten von Informationen und Notizen abzulegen und sie irgendwie zu strukturieren und auch miteinander zu verknüpfen. Und das ist so ein bisschen die Magie von Obsidian. Du machst also quasi einen sogenannten Vault auf und sagst, du legst jetzt da Informationen irgendwie geordnet rein. Und du kannst dann da zum Beispiel Ordner drin anlegen. Und am Schluss ist das ein Ordnersystem mit Markdown-Dateien drin. Das könnte man jetzt auch einfach im Finder machen. oder im Windows Explorer oder auf Linux, was man da auch immer hat für einen File-Manager, oder halt auf iOS nicht, weil was sind Dateien? Aber anderes Problem. So, Obsidian, als die Applikation Obsidian, bietet dir halt eine Ansicht darauf und eine Möglichkeit, damit umzugehen, und einmalweise Plugins, kommen wir gleich noch dazu. Und da fing es bei mir an. Ich habe Obsidian installiert und dachte mir, okay, da gibt es jetzt Leute, die sich da ihr nennen wir es mal Work OS drauf gebaut haben, ne, wo du super abgefahren irgendwie Dashboards hast, die dann dir Sachen, die dir deine Inhalte visualisieren, und dann kannst du dir irgendwelche Sonderansichten machen und dann kannst du Taskcards anlegen und dann kannst du dir 700 Plugins für irgendwelche Sachen angeben, kannst dich sofort voll rein nerden, weil es gibt für jeden Anwendungsfall gibt es irgendein abgefahrenes Plugin aus der Community, wo du sagen kannst, boah geil, damit kann ich jetzt das Problem X und das Problem Y angehen. Und das war mein Fehler, weil das habe ich gemacht. Ne? Ich habe gesagt, oh, da könnte ich jetzt dieses und jedes mit abbilden, und habe angefangen, Sachen abzubilden und bin dann immer nicht warm geworden damit und wurde irgendwie nichts. Und dann habe ich es immer wieder angefangen und wieder aufgehört zu benutzen, wieder angefangen, wieder aufgehört zu benutzen. Und ich habe das grundsätzlich verstanden, warum das geil ist, und du kannst es synken über verschiedene Varianten und alles Mögliche. Und du hast theoretisch deine Informationen, Notizen und was Dokumente, die du da drin hast, ich nenne es mit Anführungszeichen Dokumenten, hast du immer dabei. Aber du musst sie natürlich da auch reintun. Und da bei mir ist der Knoten geplatzt, als ich jetzt, ja, im Januar hat sich ja bei mir so ein bisschen Dinge plötzlich verändert. Und da habe ich dann gedacht, okay, pass mal auf, ich muss jetzt ein paar Sachen ein bisschen bei mir strukturieren. Ich habe nicht mehr dieses Sachen aus einem Arbeitskontext, die ich eigentlich nicht da rein ablegen darf, weil sie möglicherweise irgendwo landen auf Servern, wo sie nicht liegen dürfen. Das heißt, ich kann eigentlich alles, ne, ich hatte so meine To-Dos hier liegen und meine irgendwelche Notizen dort liegen, und ich sage, okay, pass mal auf, ich fange jetzt da neu an mit diesem YouTube-Projekt und mit einem Podcast-Projekt und wir bauen unser Haus um. Das heißt, ich habe plötzlich drei sehr konkrete Projekte, wo ich Informationen dazu an irgendwo wiederfindbar haben muss. Und habe mir dann mal drei Projekte angelegt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, okay, ich möchte mir jetzt Skripte für Videos irgendwo hinspeichern. Und ich möchte wissen, einen Ort haben, wo Ideen und sowas drin liegen können. Und dann habe ich eine To-Do-Liste fürs Haus und habe so... Und alles, das sind so alles so Basics, die Obsidian einfach kann. Ne? So eine To-Do-Liste ist Markdown, so eine Checkliste. Und dann habe ich mir für jede Video-Idee habe ich mir Dateien angelegt. Und plötzlich hat sich das, weil ich nicht gleich versucht habe, alles damit zu bewerfen und alles damit zu lösen, sondern langsam angefangen habe, mich da ranzutasten und gesagt, ich mache mir jetzt hier Notes rein und mache mir da noch einen Ordner für dieses und für jenes. Und dann ist das so langsam gewachsen, und ich habe bis heute keine Plugins installiert, weil ich keine gebraucht habe bisher. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo ich mir feststelle, oh, das Plugin wäre jetzt voll praktisch. Ne? Und schreibt mir nicht, welche Plugins ich benutzen soll. Ich werde euch ignorieren und beschimpfen und aus der Stadt jagen. Weil ich weiß, dass es so viele Plugins gibt, die Sachen nice machen, aber die machen es komplett. In dem Moment, wo ich das Bedürfnis habe, ein Plugin zu installieren, werde ich das tun. Vielleicht habe ich auch schon eins installiert und ich habe gelogen oder es vergessen. Und es ist super nice zu wissen, dass es diesen einen Ort gibt, wo alles liegt, das ich auf meinem Smartphone aufmachen kann, der sich auf meinem Mac aufmachen kann, der sich auf dem Nexus Notebook aufmachen kann, und das da immer funktioniert und das immer da ist, und ich kann Sachen miteinander verknüpfen, relativ easy, ich finde die einzelnen Sachen wieder, und ich kann gleichzeitig, wenn ich das dann möchte, meinen OpenClaw da dem Zugriff drauf geben, und dann kann ich ihm einfach sagen, hey, schreib mir mal kurz bitte in, weiß ich was, Video-Ideensammlung, schreib mal Folgendes noch bitte mit rein. Und das kann ich ihm per Voice-Nachricht schicken. Und diese ganze Kombi aus dem ganzen Schmuh macht das sehr, sehr sensationell für mich. Und ich würde allen, die sich schon mal versucht haben, damit vertraut zu machen und vielleicht an selben ähnlichen Dingen gescheitert sind, das Ganze auch nochmal die Anregung geben, das nochmal zu versuchen und nochmal mit einem, wie wir in Deutsch sagen, Blank Slate, mit einem, weiß ich nicht,
unvoreingenommen,
da nochmal ranzugehen, weil es wirklich sehr fantastisch ist. Obsidian selber bietet auch einen Sync-Dienst an, der Geld kostet.
Benutzt du den?
Ich benutze den, ja. Ich habe den großen Vorteil, dass ich in einem gemeinnützigen Verein tätig bin und damit sehr wenig Geld dafür bezahle, weil man da einfach sagen, wenn du in einem Non-Profit arbeitest, kannst du da sagen, hey, kann ich das bitte günstiger bekommen? Und dann geben die das günstiger. Ansonsten gibt es da gibt es tatsächlich Plugins für, wo das auch selbst gehostet sind.
Ja, du kannst auch einfach iCloud benutzen, wenn es aber.
Könntest du auch, ja.
Ich habe das über iCloud mal benutzt und Leute sagen, wenn dein Vault sehr groß wird, dann willst du schon vielleicht deren Sync-Service benutzen. Aber das beste Feature an diesem ganzen Dienst ist ja, dass da irgendwie 9 Hansel arbeiten, die nichts von Risikokapital wissen wollen und sich finanzieren können und das völlige Nerd-Projekt ist, was einfach völlig abgehoben hat und was voll geil läuft. Da muss man ernsthaft sagen, also das sieht alles ein bisschen kryptisch aus, wenn man damit anfängt, hast du, glaube ich, ganz gut abgearbeitet, aber das ist, glaube ich, das beste Argument für diesen Dienst. Es ist super sympathisch, es ist super klein, die wollen einfach nur leben und das machen und es kann so für so unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Also du kannst da Tagebuch schreiben, du kannst aber auch arbeiten drin und so weiter. Aber man kann auch einfach mit ganz normalen Kleinigkeiten anfangen. Ich finde halt den Webclipper sehr gut für iOS beispielsweise. Ja. Der ist relativ fantastisch, da arbeiten sie auch viel dran. Das finde ich so den größten Vorteil von diesem ganzen Ding.
Chat sagt, man kann auch über Dropbox synken zum Beispiel. Hm. Vielleicht sogar über Nextcloud, aber das würde ich lassen.
Das habe ich mal versucht. Also das Problem ist immer, dass du sowohl Dropbox als auch Nextcloud oder anderer externer Sync-Dienst in dem Moment, wo Konflikte auftreten, was manchmal passieren kann, das ist natürlich deutlich weniger wahrscheinlich, weil du Markdown-Files hast, die sich relativ, wo sich Konflikte relativ gut resolven lassen, aber da hast du plötzlich Doppelungen in irgendwelchen Notes drin. Meistens passiert nichts. Ich habe es 2-3 Mal geschafft, ganz am Anfang, dass es mir was zerlegt hat. Das waren aber auch dann immer irgendwelche ganz besonderen Files, wo irgendwelche Plugin-Zeug drin war, whatever. Der Sync von denen ist verschlüsselt. Wenn mich nicht alles täuscht, machen sie sogar nur so Differential-Sync-Geschichten. Nachteil ist, wenn du vergisst, dann deine Passphrase vergisst, dann ist dein Zeug weg.
Es gibt also sehr hübsche Themes gibt es auch. So GeoCities, ne, 98 und so.
Kann man machen. Theoretisch kann man auch publishen aus dem Ding raus, also so wie mit Notion zum Beispiel das auch geht, dass du halt sagen kannst, ich habe hier eine Seite erstellt und ich möchte die jetzt veröffentlichen, das kostet extra. Also sie haben schon so ein paar Sachen, die extra kosten, weil wie Alex schon gesagt hat, da arbeiten Leute dran, also so echte Menschen und die wollen davon leben können, ohne dass sie sich mit irgendwelchem Turbokapitalismus infizieren müssen. Und insgesamt ist einfach, das Projekt ist wirklich sehr sympathisch, das Produkt ist sehr, sehr sympathisch. Ich stehe nicht so auf Kriegsfuß mit der Android-App wie Igor offensichtlich aus dem Chat, aber grundsätzlich es gibt schönere Android-Apps, es gibt auch schlimmere, das ist ein anderes Ding, aber insgesamt ist das ein Tool, das ich inzwischen einfach jeden Tag benutze. Das
und sehr, wie gesagt, ich mag nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, das ist eine Bude, die wird nicht von Bending Spoons gekauft.
Das glaube ich auch nicht.
Ja, also Challenge accepted, oder? Also,
ich habe so das Gefühl, die würden sich eher selbst verbrennen, als dass es passieren würde.
Ja, das Gefühl kann man echt haben.
Ja, also, und das benutzen wirklich sehr, sehr viele Leute. Auch in sehr großen Unternehmen wird das benutzt. Und Freunde von mir, die in wilden Unternehmen gearbeitet haben, benutzen das. Es ist, also, ja.
Gut.
Try it. Kostet auch erstmal nichts, um es auszuprobieren.
Ja. Ja, vielleicht mache ich das mal. Das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft ans Herz gelegt bekommen und muss ich mal ausprobieren. Also, alle Links in den Shownotes von der 1014. Wenn ihr möchtet, geht ihr auf bits-und-so.plus, klickt euch ein Plus oder lasst einfach so irgendwas da. Vielleicht habt ihr euch heute gerade einen Kabeltester für 80 € gespart, weil ihr die App benutzen könnt. Ja. Einfach direkt Plus klicken, zum Beispiel. Nur ein Vorschlag. Danke sehr, guten Abend, bis bald.
Gute Nacht.